Wir hatten mal für Motometer die selbst zusammenstellende Mittelkonsole gemacht. Und da konnten sie also vorwählen, Radio, Kassette, noch irgendwas. Und dann gab es eine Gummilippe und dann kamen die entsprechenden Schalter, drückten sich mechanisch da durch. Und unten drunter war eine Beschriftungszeile, die dann die Taste dann immer beschriftete. War eigentlich auch der Versuch, das zu machen, was man heute mit dem Tablet macht. Wurde auch groß der Autoindustrie gezeigt. Die haben mal die Hände im Kopf zusammengeschlagen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich endlich einmal wieder einen Designer in der alten Schule zu Gast. Was mir immer ganz besonders gut gefällt, das sind diese Überraschungsmomente in der Vorbereitung, wenn man staunend feststellt, was der nächste Gast schon so alles getrieben hat. So ging es mir übrigens auch vor diesem Interview und speziell mit seinen Showcars, in denen er immer wieder zahlreiche Autozulieferer zusammenbringen konnte und einige automobile Konzepte präsentiert hat, die Jahre später und auch heute noch das Straßenbild geprägt haben und prägen. Als ich die Fotos von diesen Autos gesehen habe, sind mir wieder die alten IAA-Berichte in den Autozeitungen, die ich damals so konsumiert habe, eingefallen, in denen ich damals nämlich staunend lesen konnte, was die Zukunft so bringen würde. Heute reden wir darüber und über vieles mehr. Viel Spaß mit meinem extrem vielseitigen heutigen Gast, Gerd Pollmann.
Das war am Anfang so, als Kind war das schon für mich ganz wichtig, Bücher zu haben. Da gab es also welche, die kann ich heute fast noch auswendig. Also da ist der 100 Sportwagen und sowas, war so ein ganz kleines Heftchen. Ja. Hat mir mein Vater mal mitgebracht. Da stand also dann drin, dass ein Ferrari GTO für 55.000 Mark zu kaufen ist.
Ja, oh Gott.
Und sowas. Ne? Und so. Also manche, die weiß ich heute noch, was die Folgeseite ist. So geht es aber auch mit Automotorsport. Wenn ich das Titelblatt sehe, hinten ist immer 40 Jahre Automotorsport. Ich weiß genau, was drin steht. Ne? Welche Schwerpunkte da waren. Ja. Man hat, das war das Einzige, was es gab. Es gab kein Fernsehen über Autos.
Es gab ja auch nicht so viele Autos. Das muss man auch sagen. Es war ein bisschen übersichtlicher. Ne?
Es war sehr, sehr viel übersichtlicher. Mhm. Aber nichtsdestotrotz auch sehr charakterstarke Autos, die mich also beeindruckt hatten. Ich habe ja das Glück, dass mein Vater 1963 zu BMW ging und abends, halt so beim Abendessen, immer meiner Mutter dann auch so erzählte, was jetzt so anlag. Ne? Mhm. Und das hat mich alles wahnsinnig interessiert. Und das war ja eigentlich die Zeit, wo die deutsche Autoindustrie eigentlich zu sich gefunden hat, wo sie sich erstmalig richtig darstellt. Also BMW mit der neuen Klasse. BMW war ja eigentlich vorher am Ende.
Wo sie freigeschwommen haben eigentlich mit dem Auto.
Die haben sich mit dem Auto freigeschwommen. Und für mich ist BMW da auch erst gegründet. Was vorher war, war zwar nett. Flugmotoren, 328, toll. Und mein Vater hatte so ein BMW V8 Super. Das war auch ein tolles Auto. Und aber es war auch schon sehr ältlich. Ne? Und dann hatte er noch den BMW 3200 CS. Das war so ein tolles Auto. Ja. Also da war ich ganz stolz, wenn ich da mitfahren durfte. Da warst du wieder, also ungefähr. Ne? Aber war natürlich auch technisch relativ alt und man hat auch so Dinge miterlebt, dass man diesen an sich ja sehr gelobten V8-Motor von dem Auto, kam mein Vater mit einem roten BMW 1800 nach Hause, kam ein unfahrbares Auto, sagt er. Da hatten die also einen V8-Motor reingebaut, um mal zu gucken, ob sowas geht. Ne? Da sind wir dann am Wochenende nach Garmisch gefahren, der war so richtig im Stress, mein Vater, dass er die Kiste da auf der Straße, weil die vorne viel zu schwer war. Ne? Also man machte damals auch schon vieles. Und der sagt ja, die BMW-Leute haben immer eine Konstruktionsprämisse. Der größte Motor, den sie haben, der muss auch in den kleinsten Wagen immer reinpassen. So konstruieren die immer die Motorräume, okay, um sich da alles eben offen zu halten. Und dann ging es halt auch weiter. BMW fing ja dann an, Formel 2 zu fahren, Bergrennen und sowas. Und man dachte ja damals, jetzt fährt BMW Formel 2, die gewinnen natürlich sofort. Dann war das ja am Anfang gar nicht so. Ne? Aber sie haben es ja dann geschafft. Sie sind ja ganz hart dran geblieben. eigenes Chassis dann gebaut. Keine Lola-Chassis mehr, kein Brabham-Chassis mehr, sondern haben wir mit Dornier eins gemeinsam entwickelt. Und das habe ich also hautnah eben miterlebt. Ne? Und mein Vater wieder dann sagte, meine Güte, jetzt müssen wir das auszahlen, das kostet ja alles ein Geld und so weiter. Ne?
Da muss man kurz einhaken. Also Ihr Vater war nicht für die Endkontrolle am Fließband zuständig, das hört man wahrscheinlich auch, dass er war Finanzvorstand.
Er war Finanzvorstand, ja. Und das war natürlich damals eine spannende Zeit.
Das denke ich gerade.
Bei BMW, die hatten sie ja gerade so neu definiert und wir mussten nun gucken, auch wie sie überleben. Ja. Ich sagte, Mensch, Vati, BMW müsste doch mal einen kleineren Sportwagen machen, so wie so ein Triumph Spitfire oder später Z3. Und der sagte dann nur so, weißt du was, Gerd, für sowas haben wir kein Geld, das kannst du nicht bezahlen. Das, ja. Und das war wahrscheinlich auch so zu der Zeit. Ne? Und das waren ja auch ganz andere Stückzahlen, die damals produziert wurden. Das BMW-Werk, das waren 10.000 Mitarbeiter in Milbertshofen. Und dann ist Glas gekauft worden. Mein Vater sagt alles Quatsch, aber die anderen sagen, naja, das sind die Fachkräfte, die man brauchen, um zu expandieren. Und waren wohl auch Verhandlungen mit Lancia im Gange. Also er war eher für Lancia, weil da mehr automobiles Wissen ihm da zu sein schien. Und ich hatte ganz lange eine Schultasche, da war eben das Lancia-Zeichen drin. Das hat er scheinbar bei der Besprechung damals geschenkt bekommen. Ne? Und also das konnte man alles miterleben. Und ich konnte dann auch mit der Rennabteilung immer mitfahren. Damals als 14-, 15-Jähriger war das halt eine irre Geschichte.
Wahnsinn, ja.
Ich war 1968 auf diesem Regen-Grand Prix, großer Preis von Deutschland. Die fuhren ja damals Nordschleife noch. Das waren 22, irgendwas Kilometer und hatten relativ wenige Formel-1-Einwagen. Die Formel 1 war damals relativ knapp bestückt. Und so hat man das Feld immer mit Formel-2-Rennern oder anderen aufgefüllt. Und da fuhr dann Hubert Hahne den BMW Formel 2, aber mit dem 2-Liter-Affelbeck-Motor, der viel besser ging als die 1,6-Variante. Und so konnte ich da mitfahren und konnte da ins Fahrerlager, hatte hier so eine Binde.
Vorstandsbinde.
Es war nicht Vorstandsbinde, sondern einfach Mitarbeiter. Ja. Ich war einfach Schrauber dort. Ja. Ne? Und hatte zwar nichts zu schrauben, aber konnte halt da überall.
Man konnte in jede Box, ne?
Man konnte sich mit den Leuten unterhalten, mit denen von Eagle habe ich, also Dan Gurney habe ich, mit dem habe ich mich selber unterhalten, total netter Mann. Und hat gesagt, also Deutschland ist ja auch toll, er hat ja auch eine deutsche Frau, die Evi Butz, und hat er geheiratet von Porsche. Und er findet Deutschland ganz toll. Und so die Ferrari-Leute, mit denen saßen wir abends beim Abendessen dann, wir waren im selben Hotel, die waren irgendwie sehr abwehrend. Also mit denen konnte man so kaum reden. Die fühlten sich selbst die Mechaniker so wie Stars. Ne? Ganz anders eben so die Truppe von Eagle. Und bei Lotus, wenn sie da vorbeiging, die hatten alle nicht irgendwo Schriften auf, die Boxen sahen richtig schön herrlich ölverschmiert aus. Also kann man sich heute absolut unvorstellbar so etwas. Ne? Und die von Lotus, die hatten nur eine Jacke an, da stand Firestone drauf. Aber sie gingen da vorbei, sie haben gespürt, das sind hier die Kings.
Ja.
Das, wie die sich bewegten, wie die guckten, sicherlich auch ein bisschen so der Englische, ja. Und so. Also man spürte wirklich hier Graham Hill und so weiter. Also man spürte, das waren hier die Kings. Mhm. Ne? Und das war dann dieses irre Regenrennen nebenan. Man zog dann ja praktisch vom Fahrerlager, vom heute alten Fahrlager, zum Grand Prix dann rauf in die Boxen. Die waren aber winzigst. Also so eine Box war halb so groß wie das Zimmer hier, also 5x3 Meter oder sowas. Ne? Und da wurde dann alles hingeschleppt, was man brauchte. Und war auch so die interne Zeitnahme war da. Man hatte so eine Stoppuhr mit den Hebeln da. Und also, wie es halt so war. Ne? Auf der rechts von uns war Surtees, da war nur schlechte Stimmung. Also das war Honda, war das. Und ein irre lauter Motor. Und so wie der Motor klang, war da auch die Stimmung. Und auf der anderen Seite war Ken Tyrrell. Ne? Und
ja, okay.
die waren so, also Tyrrell Racing. Und die waren so richtig, wir waren wieder Engländer. Ne? Die waren entspannt und haben ja auch dann gewonnen. Also Jackie Stewart hat ja das Rennen dann gewonnen. Und die hatten einen zweiten Fahrer, den heute kaum noch jemand kennt, Johnny Servus Camara. Und zu der Box hin, da war so ein ganz schmaler Gang. Und dann war ja schon die Gegengerade. Also die 3 Meter neben dem Gang kam er schon, also unten Südkurve rum und dann Gegengerade. Und da kam der Johnny Servus Cavour mit 2 Taschen und ich ging gerade hinter ihm. Habe gesagt, ich helfe der Tasche tragen, mach das dann. Also ich mit mir so auf Englisch unterhalten, war ja Franzose. Und hat mich dann gefragt, ob ich eine Freundin bräuchte. Er hätte gerade 2. Aber das brauchte ich in der Schule gar nicht erzählen. Das glaubt ja eh keiner.
Dafür bin ich heute da mit der Geschichte.
Und so war das dann. Und dann war ich auch bei verschiedenen Bergrennen dabei. Das war ja auch spannend. Der Hubert Hahne fuhr ja dann teilweise auch Bergrennen auf dem Berg Spider, wobei der Monti, ja, der Silberne, das war der allerschönste, ne? Fand ich so stilistisch gesehen. Das war ja eigentlich ein Lola. Ne? Und dann haben sie ja selber Karosserien gebaut, immer leichter, immer leichter, immer leichter. Wie wird man leichter, dass man Teile weglässt? Und dann sah es auch nicht mehr so schön aus. Ne? Ja, aber Porsche waren da natürlich, die Zieleinlauf war ja vollkommen klar. Erster Mitter, 2. Stommelen, 3. Scafiotti, 4. Questa. Das war immer derselbe Zieleinlauf. Aber sie waren alle in der Hoffnung geprägt, na, vielleicht komme ich doch mal eine Stufe.
Vielleicht hört meiner aus. Den Dieter Questa, den habe ich auch schon interviewt, den haben Sie wahrscheinlich dann auch früh getroffen schon, oder?
Den habe ich nicht getroffen. Ich war immer da, weil der Hahne war ein Freund von meinem Vater und immer wenn der fuhr, dann konnte ich dann da auch mitfahren. War ein guter Typ, der Hubert Hahne.
Absolut. Sind Sie bei dem mal mitgefahren? Weil der Quester hat mir erzählt, wie er mit dem Testfahren gemacht hat und wie er gleich ein Auto auf der Nordschleife zerstört hat.
Mit dem bin ich mal mitgefahren. Das war eine heiße Geschichte. Wie gesagt, der Hahne, kam immer in so einem Burberry, in so einem Trenchcoat. Ne? Kam er damals auch bei der Formel 1, bei dem 1968, bei dem Rennen. Hat er auch immer seinen Trenchcoat angehabt, also war immer nass, hat immer geregnet, war irgendwie immer feucht. Ne? Und dann sagt er zu dem Mechaniker, hab da mal einen Nagel und einen Hammer. Und die guckten so nach dem Motto, der Hubert, und was Handwerkliches, das haben wir noch nie gesehen. Ne? Man machte sich Sorgen. Ne? Und dann nahm er den Hammer und den Nagel und knallte den da in die Seitenwand von der Box, zog seinen Trenchcoat aus und hängte ihn dahin. Ne? So war der. Und meine Mutter, sehr vorsichtige Fahrerin, machte aber, weil man das nun so tat, einen Fahrerlehrgang auf dem Nürburgring. Von BMW wurde das gemacht. Da gab es verschiedene Instruktoren und da war der Hahne auch Instruktor und wir sind da erst, ich glaube, nach Düsseldorf gefahren und von da mit ihm dann gemeinsam zum Nürburgring. Und er fuhr ein dunkelblaues BMW 2000 CS Coupé mit Boriani Speichenrädern.
Oh, okay.
Also
was Besonderes.
Das sah schon schick aus. Ne? Ja. Und dann war das ja so, waren immer Sektionen, und da fuhr der dann so vor und da mussten alle anderen nachfahren. Ne? Und dann ist er so wild einmal gefahren, dass der Motor aus der Verankerung gerissen ist und vorne in den Kühler rein. Überall Nebel. Dann stand das Auto dann da. Und da war ich noch nicht dabei. Und dann wurde das Auto abends von einem Rallye-Fahrer, einem Herrn Schlüter, wurde das dann abgeschleppt. Und der Schlüter wollte dem Hahne jetzt mal zeigen, wie man Nürburgring, seine Hausstrecke, eben fuhr. Und donnerte er da lang und dann Dottinger Höhe, geradeaus, sagt der Hubert zu mir, du sag mal, wo ist denn eigentlich der Autoschlüssel? Und keine Ahnung, wie soll ich wissen, wo der Autoschlüssel ist? Ja, wo haben wir denn den hingetan? Ne? Wir haben hier ein Lenkradschloss. Ne? Und da hupte er und bremste mal so, der andere hat nochmal gewunken, hat nochmal mehr Gas gegeben.
Ach, der wurde hinten gerade abgeschleppt.
Der wurde gerade abgeschleppt. Ach, der war so ein Stück da hinter diesem BMW 1800 Ti. Ne? Und dann wühlten wir alles durch, ja Gott sei Dank, im Handschuhfach hatte er ihn eingelegt, weil das Auto musste dann zu Martini und der da am Nürburgring war. Und einen halben Kilometer bevor dann also nur die Kurve kam zur Start und Ziel, haben wir dann den Schlüssel schon drin gehabt. Ne? Und es war überhaupt kein Grund mit ihm, sich da später mit dem Schlüter zu unterhalten. Also das war irgendwie alles normal, dass sowas vorkommt. Auch zu mir kein Wort, das war halt spannend oder so. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Das war alles, da war jetzt halt.
So war das halt.
Ne?
So
der Schlüssel gefehlt. Ja, das hat mich natürlich sehr geprägt, habe so viele paar Modelle dann auch aus Papier gebaut, die natürlich auch dem immer angepasst waren und Mein Vater hatte eine ganz tolle Sekretärin, die hat mir nämlich einen solchen Stapel BMW-Kalender organisiert. Mhm. Und diese BMW-Kalender waren damals schon auf lackiertem Papier gemacht. Das war damals ja nun schon was ganz hochwertiges Papier. Und daraus konnte man besonders gut Papiermodelle bauen und dann mit Ölfarbe einfach mit Pinsel streichen. Und da hat das eine Top-Oberfläche, zeige ich nachher mal. Und das war für mich wahnsinnig wertvoll, dieser Kalender, die ich da hatte. Da habe ich aufgepasst, wie sonst was. Die durften auch keinen Knick kriegen, die Blätter, sonst waren sie vorbei. Also wissen Sie, wenn einer so ein Blatt nimmt, kriegt er da immer einen Knick.
Ne? Ja, genau.
Und das sieht das Auge natürlich sofort. Also auf die habe ich aufgepasst, dass die auch nie feucht wurden oder so. Und die mussten immer gut gelagert sein. Das war irre wertvoll. Und da sind hunderte von Modellen sind da entstanden aus diesen Blöcken. Und da hat man halt schon sehr schön gelernt, wie man Proportionen eben machen muss. Man hat ja auch eine gewisse Einschränkung. Man kann sie nur zweidimensional verformen. Aber dass man das trotzdem so hinkriegt, dass man einen dreidimensionalen Eindruck hat. Also das war schon, würde ich heute sagen, so ganz wichtig. Und der Herr Markus, der hat mich mal besucht. Wir sind befreundet.
Hartmut Markus,
der hat mich mal besucht. Damals waren wir gerade erst in Böhmfeld. Und da hat er uns besucht. Und was ich so da zeigte und den Werfer, den gar nicht interessiert. Nur die Papiermodelle, da saß er ewig davor, hat geguckt, wie ich das so gemacht habe. Da habe ich gemerkt, oh, das ist, kann ja doch alles ganz wichtig gewesen.
Wenn das Auge von Designern immer so hängen bleibt, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Also ich freue mich ja immer, wenn ich mit Designern reden darf. Ja, und auf was sie so achten und was, also tatsächlich, wo das Auge hängen bleibt. Weil manchmal sieht man ja Modelle oder Prototypen, da kommen wir bei Ihnen auch noch speziell drauf, weil Sie ja was ganz Tolles damit machen. Da entstehen dann so tolle Sachen draußen, so tolle Formen und das ist dann vielleicht noch ein bisschen überzeichnet im Prototyp. Ich finde, beim Porsche Boxster sieht man das besonders gut, weil der natürlich auch nachher fast so auf die Straße gekommen ist. Und wenn man da hört, was dann noch die kleinen Veränderungen sind, die noch nötig waren, um daraus ein Serienprodukt zu formen, finde ich das immer total interessant. Und
das ist ja auch unter dem Harmler Guy entstanden, der Boxster. Ja. Und der hat ja ein extrem gutes Händchen für sowas. Das ist also ein ganz, ganz guter Designer. Und der 997, den er ja auch geschaffen hat, da hat er den 911 wirklich richtig weitergebracht damals, weil er eben so die klassischen Zitate einfach gespürt hat, wie sie sind. Und dann eben auch in der Lage war, das auf das viel größere Auto umzusetzen. Mhm. Also das, damals der 997, das war ein Meisterwerk in meinen Augen. Finde jetzt die heutigen, noch eine Leiste, noch mal quer, noch mal was und noch mal fetter und wieder 2 Zentimeter drauf. Mhm. Also der 911 macht eine Karriere wie ich. Also, und ich habe ein paar gehabt, aber irgendwie wurde Porsche fahren dann später auch so ein bisschen, also ich hatte so die G-Modelle, die waren so richtig so, da konnte man so fahren, keine Servungen, nichts, auch Pedalkräfte stark. Mhm. Und dann wurden die irgendwie immer so, ach, Porsche, so irgendwie. Ja. Und dieser gusseiserne Charakter, der ist so ein bisschen verloren gegangen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist dieser 997 eine Meisterleistung. Porsche hat ja einige Autos gemacht, die eigentlich super toll sind. 904 Carrera 6, ein schönes Auto.
Wahnsinn, ne?
Der 907, genauso schön. Ne? Und die waren dann auch immer so die Idole für mich, für meine Papiermodellchen. Also die haben mich dann so immer, GT40 natürlich auch. Ne? Und wenn man so ein bisschen den Blick hat, dann sieht man das bei den Modellen auch, dass ich für diese Autos geschwärmt habe.
Ja, das stimmt.
Und die waren also schon ganz toll. Naja, ich habe dann Industriedesign studiert in München. Mhm. Da gab es noch gar keine Autos bei denen. Die machten Nähmaschinen, Küchengeräte, landwirtschaftlich, also ein richtiges Produktdesign. Und da gab es einen Professor Geisler, ein ganz toller Typ, der war eben da der Chef von dem Fachbereich. Und dem konnte ich da erklären, ja, es wäre schon wichtig, dass ich irgendwie Autos mache. Und ich habe damals gesagt, ich kann das zwar, aber wäre auch gut, wenn man hier so in der Hochschule das mal machen würde. Dann sagte er, ja, gut, dann machen wir halt einen Fachbereich Automotive auf. Aber ihr kriegt da einen Raum, aber ich verstehe jetzt nicht so viel auch von Autos, das müssen Sie dann irgendwie koordinieren, dass da was draus wird. Ne? Ja, jetzt war ja schon bei Praktikum bei Audi, hat schon so ein paar Praktikum bei BMW und Praktikum bei Audi, hat da schon so ein paar
Verbindungen,
hat die schon gemacht.
Und das war immer in der Designabteilung jeweils?
Das war immer in der Designabteilung, okay. Das war irre lehrreich, auch muss ich sagen. Ne? Und ja, so wurde dann ab der Mitte meines Studiums, wo man dann seine Schwerpunkte ersetzte, konnte ich dann was mit Autos da machen. Mhm. Und das war mir dann irgendwie auch wichtig, weil das Produktdesign hat auch seinen Reiz. Das macht Spaß, sowas, Nussknacker zu machen oder Hi-Fi-Geräte oder sowas. Aber irgendwie, ich habe eigentlich Design studiert, um Autos zu machen. Ne? Die Hochschule war klasse, das waren super Arbeiten da. Wir hatten einen herrlichen Backsteinbau für uns neu bezogen, damals gerade. Ne? War so richtig Gründerstimmung auch noch drin, das war alles sehr gut. Mhm. Und die Praktikas, das erste habe ich bei BMW gemacht. Das war das Vorpraktikum noch. Da war es extrem beeindruckend. Da kam der Boyke Beuer gerade von Ford zu BMW. Und der hat später die maßgeblichen Einfluss gehabt auf die Gestaltung der Fahrzeuge. Gab es einen Herrn Rennen und im Interieur einen Herrn Seehaus und einen Herrn Vogelmann. Das war eine winzige Abteilung damals. Und
den Hans Armuth, der kam glaube ich später.
Ne? Der war auch schon da, der war aber zu der Zeit, meine ich jetzt schon bei den Motorrädern.
Ah ja, genau, der hat ja auch schon interviewt.
Ah ja.
Der hat ja bei dem Turbo-Modell des Interieurdesigns da.
Der hat ja auch so die geschwenkte Mittelkonsole da. Genau, ja. Eigentlich nur dem Hofbauer zuliebe, der sehr unbeweglich war. Und dann immer sagt er, komm ich ja nicht heran an die Knöpfe. Und irgendwann hat der wohl die Idee gehabt, jetzt drehen wir das hin, dann kommt da ran. Ne? Ja. So entstehen manchmal markenprägende Elemente. Ne? Ja. Und auch das, dass man in BMWs teilweise sehr hoch saß. Das war wohl, wie man mir sagte, hing auch mit dem Hofmeister.
Knick in der C-Säule auch.
Der Hofmeister. Ja, Wahnsinns-Stilelement. Ne? Das war übrigens auch ein sehr, sehr fähiger Mann. Den 507, der ist ja von dem Graf Görz entworfen worden. Aber die Umsetzung hat meines Wissens der Hofmeister gemacht.
Okay.
Und das war eigentlich die größte Leistung, diese sehr schönen, aber sehr flachen Skizzen auf das Package umzusetzen, was nur so ein verkürzter V8-Radstand hergab. Also das war wirklich eine Meisterleistung. Das Ding ist ja sogar aus Plastilin modelliert worden. Später hat man wieder in Gips gearbeitet. Mhm. Und gerade zu der Zeit, wo ich da Praktikum machte, da gab es die Dünnbier-Fraktion. Das war also der Leiter für den Modellbau für Gips. Und dann kamen die Plastiliner dazu. Die Plastiliner konnten den Staub vom Gips nicht vertragen. Und die Gipsleute... Das riecht aber komisch hier, da ist ja Schwefel drin und so vom Plastilin. Also das war richtige, wurde nur noch gekrönt von Bremenpaste. Das war ein fürchterliches Zeug. Das rührte man an, schmierte dann hin und musste dann modellieren. Ich musste da an dem M1, der vom Giugiaro gerade kam und da mussten dann kurz für die Verbreitung für den Motorsport gemacht werden. Da schliffen sie sich die Seele aus dem Leib, bis da mal ein Zentimeter wieder weg war. Ne? Okay. Und was mich dann irre beeindruckt hat, die diskutierten dann darüber, ob bei dem 5er BMW, ob da die beiden Linien auf der Motorhaube, ob die so parallel sein sollten und dann vorne so in der Niere enden, ja. Oder ob diese Linie so einen Schneepflug haben soll. Ja,
das haben die nachher geändert. Ne?
Das haben die geändert, ja. Der erste hat es, glaube ich, so und dann wurde es ja geändert. Ne?
Und dann ja
und da wurde diskutiert, ist nicht BMW-typisch und geht nicht und ach nee. Und aber der Boyke Beuer, der kam von Ford, hatte da den Fiesta gemacht, war so ein sehr gefeierter Mann, weil der Fiesta, der erste, galt als ganz tolles Auto. Mhm. Und der hörte, das ist einer, der so ganz ruhig war, sich was anhörte und dann kurz was sagte. Und der sagt, der ging dann an einen Block hin, macht und hängte das dann an die, etwa in dem Tempo, wie ich Ihnen das jetzt gezeigt, hängte das an eine Pinnwand und sagte dann, so machen wir es jetzt mal. Hat er dann den Schneepflug drauf.
Ja, okay.
Und dann habe ich diese Zeichnung angeguckt. Also es war, die Abbildung war eine lackierte Motorhaube. Das sah man.
Okay.
In dem
so perfekt hat er gezeichnet.
Es waren 7 Striche.
Das
so mal unterbrochen, sowohl dann Glanzlicht ist. Es war so beeindruckend, wie man so toll zeichnen kann. Also ich bin da, das hat mich, also mein ganzes Leben lang wird mich diese Szene nicht verlassen, wie einfach man sowas eben darstellen kann. Ich kann ja auch ein bisschen zeichnen, aber so eine Qualität habe ich nie erreicht, dass man eben auch schnell und in der Diskussion eben etwas darstellen kann.
Wahnsinn. Aber ist das nicht das, was eigentlich, finde ich, Design so besonders macht, dass man mit wenigen Strichen was hinbekommt? Ich finde, bei heutigen Autos, da brauchen Sie 70 Striche, um mal ungefähr die Designlinie heutiger Autos hinzubekommen. Da ist ja noch eine Sicke, was Sie eben auch gesagt haben bei Porsche.
Ja, wir sind auch an den Autos ehrlich gesagt zu viele Sicken, aber man braucht sie wohl einerseits aus Stabilität und auch um die Autos leichter zu machen. Viele Sicken, da wird ein Auto optisch leichter. Und die Autos sind ja alle so riesig geworden. Also wenn man heute einen 5er BMW ist ja, glaube ich, größer als ein W140 von Mercedes, der damals geprügelt wurde. Der
Golf ist ungefähr so breit
jetzt. Als wie kann denn das passieren? Ja. Lauter Viking-Autos und ein Matchbox dabei. Ne? Ja, so wirkte der ja. Ne? Und das hat natürlich schon so seine Aufgabe, sagen wir, die Autos dann nicht plump werden zu lassen. Man entwickelt ja auch immer neue Techniken, dass man diese Sicken überhaupt so ausformen kann. Ich habe so einen Atom mal gesehen von Volkswagen und die haben ja wirklich so eine Sicke, die geht richtig hoch und hat oben Radius drauf und läuft blitzsauber aus. Also das sind natürlich Möglichkeiten, die man nie hatte vorher. Früher lief das Ding da oder da oder da aus, je nachdem, wie der Meister gerade drauf war. Ne? Und das ist ja heute ganz anders. Und die Packages sind ja heute auch so gleich geworden, dass man Designer verstehen muss, dass er natürlich dieses Stilmittel der Linien und des damit verbundenen Schattenwurfes und Glanzlichter, die dann aufs Auto damit draufkommen, dass sie das einfach nutzen müssen. Ne? Und wenn man sich jetzt auch den neuen M4 und M3 von BMW anschaut, es klappt ja immer wieder, dass man irgendwie auch ein auffälliges Auto damit eben machen kann.
Was, ne? Was würden die damaligen Designer, als sie Praktikum gemacht haben, zu den neuen Nieren sagen?
Ja, also man bemüht da ja immer das Zitat des 2000 CS, der ja auch große Nieren hatte. Ja. Also ich finde es jetzt, also ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, das so zu machen. Das ist markanter. Ich meine, alle doktern ja an ihrer Front rum. Mercedes, Audi ja ganz stark, die holen ja fast einen Technikblock daraus. Mhm. Und also ich finde es jetzt für einzelne Modelle, nicht für alle, finde ich es gut, aber die, sagen wir, besonders sportiv sind und genauso macht der BMW auch, da finde ich das also schon gut und interessant. Und wenn ich so mit anderen rede, die sehen das eigentlich schon auch ähnlich.
Ne? Ich glaube, Sie haben immer so einen Blick in die Zukunft. Ne? Sie wissen, dass das Design nicht so schnell altern wird. Das glaube ich, wenn
also ja,
das
sucht ja auch jeder Designer danach, irgendetwas zu machen, was ein Auto immer ein bisschen größer, immer ein bisschen mächtiger, teilweise auch gefährlicher erscheinen lässt. Man kann ja auch mal ein Auto machen, was ein bisschen lieber reinschaut. Ne? Wenn man die Entwicklung der E-Klasse jetzt anschaut, die ja sich auch so mehr ins Zornige hin verändert. Weiß nicht, ob es immer die Richtung sein muss, könnte ja auch mal eine andere sein.
Freundlicher, finde ich, die Autos waren.
Ja.
Mini, Käfer, Porsche 911.
Hatten wir ja mal ein Konzept entwickelt, dass ein Auto freundlich und böse gucken kann. So nach dem Motto, ach nö, bleib nur, ich will dich nicht überholen oder mach doch mal Platz oder so. Das hat man durch Lichttechnik, hatten wir das dargestellt und durch eine Lippe, die man unten verändern konnte. Das ist ein Auto böse und aber auch liebevoll.
Ach, beides, auf
beides. Beides, ja, ja. Also das konnte man, also das war fahrstilabhängig, ja. Wenn man also hätte ich mir gedacht, dass das so sein müsste. Das ist gut am Design. Wir können Ideen entwickeln, technisch realisieren. Muss halt immer die Technik.
Das könnte nicht mit Lichtung bekommen, sondern mit bösem Blick auf
ganz genau. Also weil Lichtung ist ja nur strafbar, aber wenn sich die Lichter so verändern, dass sie böse reinschauen.
Aber das war immer eine Zeit, dieser böse Blick, der wo man diese Leiste oben über die unter der Motorhaubenkante über die Scheinwerfer gemacht hat. Und ich finde, das, was die Tuner oder die Zubehörindustrie da jahrzehntelang vielleicht gut verkauft hat, das haben irgendwann sich die Autohersteller zu eigen gemacht und diesen bösen Blick, das ist inzwischen Standard eigentlich. Ne?
Naja,
also das.
Also kann man schön mitspielen und Naja, also dann war Studium irgendwann zu Ende und so am Ende des Studiums konnte ich dann immer bei Buchmann arbeiten. Den haben Sie auch schon interviewt.
Rainer Buchmann, ja. BB, also das und ist ja auch eine beeindruckende Firma. Ne?
Das war damals eine sehr beeindruckende Firma und auch er selber hat mich sehr beeindruckt, weil er konnte nämlich richtig klar und akzentiert und zielgerichtet reden. Ich bin so eher der Babbler, der so mit Handbewegungen und Halbsätzen und was erklärt. Nee, der kann druckreif sprechen. Mhm. Das ist eine seiner größten Fähigkeiten, glaube ich. Und er hat einen ganz klaren Verstand und weiß auch, wo er hin will und weiß auch, wie er das marketingtechnisch positioniert.
Das ist, glaube ich,
da habe ich ganz viel gelernt bei ihm auch. Da bin ich ihm auch sehr dankbar, dass ich da 2 Jahre dann später sein konnte. Also ich habe erst als Student da gearbeitet, Freitag nach dem Studium hinfahren, Samstag zeichnen, Sonntagvormittag zeichnen, habe dann 1.000 Mark gekriegt, war ein irres Geld, dann wieder nach Hause fahren. Okay. Ne? Und also ich konnte mir alles leisten.
Das glaube ich, zu welcher Zeit waren Sie bei
Ihnen? Das war 1978, so ging das an,
dass also ich da arbeite. Da war er schon als Porsche
verehrt. Da war er gerade in die Oberstraße umgezogen. Ja. Nee, Moment, da war er noch im Sandweg, also mitten in Frankfurt.
In Frankfurt, ja.
Oberhalb von so einer Tankstelle, also wo so Unternehmen nie vermutet hätten, war aber beste Stimmung da und ich hatte da einen ganz kleinen Raum, wo ich dann zeichnen konnte. Vor mir war der Eberhard Schulz, der entwickelte die BMW Futuro damals.
Das Motorrad.
Das Motorrad. Ja. Und der hatte damals über den Hans Braun von BMW, der hatte zum Hans Braun von BMW gesagt, er bräuchte mal jemanden, der ihn da unterstützt. Und dann hat Hans Braun sich an mich erinnert. Das war der Interieurabteilungsleiter. Hans Braun war sogar mal kurze Zeit Designchef bei BMW, was wenige wissen. Nach dem Lute, meine ich, da war er mal ganz kurz Design. Klaus Lute war er mal ganz kurz Designchef, aber er hatte sehr stark Migräne immer oft und hat dann gesagt, ich kann so einen Verantwortungsposten nicht machen mit dem Handicap. Aber der kam von Porsche her, hat mir auch viel beigebracht damals im Praktikum, hat mir auch die ersten Male zu historischen Rennen dann mitgenommen als Student, Oldtimer-Golf.
Damals schon.
Ja, gab es damals schon. Mhm. Am Nürburgring Oldtimer-Golf gab es damals schon. War auch schon damals eine große Veranstaltung. Ne? Naja, jedenfalls bin ich da so rangewachsen und dem Buchmann war irgendwie ganz klar, ja, also wenn das Studium fertig ist, bin ich natürlich dann dort der Designer. Ne? Und ich hatte dann ein Angebot auch Herrn Vakus von Audi, wo ich ja auch Praktikum machte, und dass ich aufs Royal College of Art gehe und dann eben zu Audi komme als Designer. Hätte fast jeder gemacht, aber dann habe ich gehört, da muss ich mich 5 Jahre verpflichten, bei Audi zu sein, und ich wollte ja eigentlich mich selbstständig machen. Und dann bin ich zu ihm gekommen und gesagt, also ich bitte Sie um Verständnis, ich habe da beim Buchmann und so und will mich auch irgendwann selbstständig, hat ja voll verstanden. Ne? Mhm. Und dann war ich 2 Jahre bei Buchmann dann anschließend, habe da wie gesagt viel gelernt, aber war halt da hat man auch Tempo gelernt, da hat man richtig Tempo gelernt. Da kamen also irgendwelche Kunden, die wollten einen Spezial-Porsche haben, wo dieser jener Umbau ist. Und die wollten natürlich sehen, wie sieht sowas aus. Und dann hatte ich immer 2-3 Stunden Zeit, das zu zeichnen. In der Zwischenzeit saßen die oben beim Rainer Buchmann, haben sich über alles Mögliche unterhalten. Da ging er mit denen noch zum Essen, da tranken die den Rotwein und dann hatte ich meine Skizze fertig. Und ja, so muss er werden, der Wagen. Ne? Oder so. Ne? Und das war so, da habe ich richtig gelernt, unter Tempo Ideen zu entwickeln, war später für meine Selbstständigkeit auch wichtig, weil man hatte immer viel auch ganz andere Dinge zu tun, um sich dies und das und jenes zu kümmern. Und da muss man wirklich auf den letzten Punkt, fängt man dann eben an zu arbeiten. Und auch dieses Tempo arbeiten, das habe ich, konnte vorher schon gut zeichnen und auch schnell arbeiten mit meinen Papiermodellen. Aber das berufliche Tempo arbeiten habe ich also da auch bei Buchmann gelernt.
Ja, das ist interessant. Und Sie, aber ich meine, Ihr Vater ist ja nun tatsächlich, also der hat ja nun den Großkonzern aufgesogen irgendwie. Was hat Sie dazu bewogen, eben nicht in so einen Großkonzern zu gehen, wo man ja ganz andere Möglichkeiten hat, ne? Wirklich aus dem Vollen schöpfen kann?
Also ich fand Großkonzern natürlich am Anfang sehr, sehr interessant. Meine Eltern trennten sich dann aber und mein Vater ging dann auch zu Audi und so weiter. Und ich habe irgendwie, ich stand sehr auf Seiten meiner Mutter und Großkonzern, also da gab es auch so ein Erlebnis. Ich habe bei Audi, als ich Praktikum machte, da waren noch kaum Leute, die damals arbeiteten. Das war jetzt in der Massen von Menschen. Da waren im Interieur, da gab es 3 Leute. Ne? Mhm. Und ich sollte dann für den Audi 100 Nachfolger, dieses erste Dynamik-Ding da, die Türverkleidung entwerfen. Habe ich dann gemacht. Ne? Und die wurde dann auch genommen. Da kam der Herr Vakus immer sagte, mit dem Piechdoktor vorbei. Und dann, ja, so machen wir das. Ne? Und da war so die Idee, dass ich da ein durchgehendes Band habe. Und das geht dann also Hintertür, Vordertür und dann geht es so hoch. Mhm. Und dann läuft es ins Armaturenbrett rein. Das hatte zur Folge, dass die Handkurbel versetzt werden musste. Ja, ich als junger Designer, dann ist sie halt nicht mehr da, dann ist sie eben da, die Handkurbel.
Oha.
Und das habe ich dann auch den beiden Herren erklärt, dass man das halt jetzt versetzen müsste. Und da hat aber auch keiner Widerspruch eingelegt. Nee, also der Entwurf sei so schon gut. Und dann,
Piech und den Vakus?
Piech und Vakus. Okay. Ja, die kamen ja immer da gemeinsam durch. Ne? Und dann haben die das... dann wurde gar nicht groß darüber geredet. Klar, die Radkurbel ist jetzt eben da. Ne? Ja. Ich hatte mir noch vorgestellt, dass das eine Scheibe da sei, die sich dreht, wo so ein Knubbel dran ist. Also das ging dann natürlich später nicht. Aber im Wesentlichen ist diese Türverkleidung dann später auch so gekommen. War ich damals natürlich Praktikant, kommt her.
Unglaublich, ne?
Da habe ich schon Glück gehabt, dass die da so unterbesetzt waren. Ne? Ja, dann sagte der Abteilungsleiter zu mir, ja, jetzt gehen Sie mal rauf da in die Konstruktion, 3. Stock und erklären denen, dass die Fensterkurbel da versetzt wird.
Okay, mein Lachen hat er sie hingeschickt.
Ja, und dann mit mein Zeug unter den Arm genommen, ging da hoch, kam in eine Abteilung, da ist man reingekommen, da waren schon gleich 10 psychologische Grad weniger. Und habe denen dann also erklärt, ob es denn hier jemand Chef gäbe in der Abteilung. Ja, mit dem sprechen Sie. Was wünschen Sie denn? Ja, ich bin Praktikant im Design und ich wollte Ihnen nur sagen, die Fensterkurbel ist woanders. Man hat mir gesagt, dass Sie das wissen müssen. Ach so, sagt er. Dann nehmen Sie mal schön Ihre ganzen Zeichnungen hier wieder. Und weil das ist, glaube ich, nicht so, dass mir der Praktikant sagt, wo die Fensterkurbel ist.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, okay, dann bin ich halt gegangen. Ne? Und runter wieder ins Design, habe dann zu dem Abteilungsleiter gesagt, sieh, das ist jetzt irgendwie anders gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war jetzt so und so. Das heißt,
der schafft noch 14 Tage in die falsche Richtung,
hat er dann gemacht. Ne? Und da wusste ich auch, wie Großkonzern funktioniert.
Aber ganz genauso, oder?
Das war irgendwie dann auch nicht so ganz meine Welt, muss ich sagen. Und ich wollte auch immer ganz eigene Sachen machen und mein eigener Herr sein irgendwie. Also das war jetzt schon so gegeben. Tja, und nach Buchmann, wie gesagt, da machte ich mich dann... selbstständig und da habe ich dann die Chance, haben wir dann gesagt, jetzt können wir wieder nach Bayern, was uns damals irgendwie ganz wichtig war, wieder zurück und dann haben ich eigentlich dem Treser zu verdanken, dass ich nach Böhmfeld gekommen bin. Weil ich hatte gerade entschieden, mich selbstständig zu machen, da kam der Treser, der rief auf der
IAA,
Walter Treser,
der war damals Frau.
Nee, der hat sich gerade entschieden, selbstständig zu machen und da rief seine Frau auf dem Messestand der IAA bei Buchmann an, der stand einen Meter neben mir und ja, ich habe ja gehört, Sie würden gern wieder nach Bayern und vielleicht kommen Sie zu uns, wir haben da dies und das und jenes vor. Ich musste erst mal gucken, dass der da nichts mithört, ne? Und und habe ich dann gesagt, naja, ich habe jetzt ganz andere Pläne und wir telefonieren dann haben wir telefoniert. Und ja, er wollte mich dann schon als das haben, was ich auch bei Buchmann war, als, wie er es nannte, Chefdesigner. Und wir haben uns dann so geeinigt, dass ich freiberuflich für ihn arbeite, weil ich einfach mich selbstständig machen wollte. Auch und da die Tür nicht zuschlagen wollte, hatte auch gerade den ersten schönen Auftrag von einer Fahrradfirma. Und das wollte ich eigentlich schon jetzt nicht kaputt machen lassen. Ne?
Also die Selbstständigkeit sollte in Richtung Industriedesign gehen, nicht speziell nur Autos.
Auch erstmal alles, was so kommt, dass man ein bisschen Kohle auch verdient. Ne? Ja. Und Und ja, ich habe mich mit ihm dann getroffen, mit dem Walter Treser, total nett. Der hatte mich kennengelernt bei Buchmann, weil er da in Audi-Aktionen eben bei Buchmann eben gewesen ist. Der Buchmann macht ja auch sehr viele Entwicklungen für die Autoindustrie. Mhm. Das ist viel weniger bekannt als die Showcars, die er so gemacht hat.
Firma. Also was der alles entwickelt hat, auch diese Einparkhilfe aus dieser Polaroid.
Das
ist wirklich ein Visionär gewesen.
Der war ein Visionär, ja. Und ich habe ja heute noch Kontakt zu ihm. Ne? Und das war dann, der Treser ist ein total netter Kerl. So habe ich einige Monate für ihn gearbeitet, bis er dann einen Nachfolger hatte. Also ich heiße ja nun Gerd Pollmann und mein Nachfolger dort hieß Gerd Schollmann. Beide mal mit T geschrieben, das Gerd. Also es war schon witzig. Ne? Und ja, dann habe ich für die Fahrradindustrie einiges gemacht, weil diese Firma Vinora aus Schweinfurt, die wollten also eine ganz moderne Fahrradstudio haben. Mhm. Die habe ich dann gemacht und die wurde auf der IFMA, auf der internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung ausgestellt und war für die ein sehr schöner Presseerfolg. Und der Herr Seufert, der Chef von Vinora, das war ein guter Typ, der sagte dann zu seinem Marketingleiter, einem Herrn Müller, so, jetzt gehen Sie mal mit dem Herrn Pollmann überall zu den Zulieferern, dass die schöne Teile machen und sagen Sie, wenn er da das Design machen lässt, dann kaufen wir es auch. Und das war gut. Natürlich klasse. Das so hatte ich auf einen Schlag 6, 7 Firmen, Union Frankenberg, Altenburger und wie die Fahrradteilefirmen,
also, die es heute alle nicht mehr gibt.
Bremsen, Pedale. Alle SKS, Schäfer-Klute, Fahrradständer und Gusia, Gepäckträger. Und für die habe ich alle dann arbeiten können.
Okay.
Und dann haben wir eine Gemeinschaftsstudie der Fahrradindustrie gemacht, das Fahrrad 86. Und nachdem damals da kaum was passierte, fiel das also irre auf. Wir waren Radmarkt, Radfahren war überall auf der Titelseite. Also das war also bombastisch, der Presseerfolg davon. Weil die waren natürlich auch froh, wenn sie über irgendwas Innovatives und nicht nur immer Kalkhoff-Pleite oder irgend sowas eben schreiben mussten. Ging über mehrere Seiten, die Beschreibung da drin war für mich klasse. Und zu der Zeit habe ich für Happig Zubehör auch so Gepäcknetze und Nothammer und solche Dinge da oben gezeichnet. Und oder die Integration davon und einfach so Ideen für Happig Zubehör entwickelt. Das leitete ein Herr Bader und der Herr Happig, der Hartmut Happig, der kam auch öfter da mal vorbei. Und der sagte dann zu mir, das ist ein sehr, Happig ist also ein sehr honoriger Mann, so der typische Unternehmer, also die... Ich rief dann auch an, weil ich hörte, er hätte angerufen, rief dann zurück. Da sagte die Sekretärin zu mir, Sie können mir ja mal Ihre Telefonnummer geben. Sollte Herr Happig Neigung verspüren, Sie zurückrufen zu wollen. Ja? Also so. Naja, aber der Happig, ein unglaublich netter und innovativer und klar denkender Marketingmann, der sagte, sagen Sie mal, Herr Pollmann, diese Fahrradstudie, das ist ja toll. Können Sie sowas nicht auch für die Autosindustrie machen, für die Zulieferindustrie? Logisch sage ich da, klar kann ich das. Ne? Und ich helfe Ihnen auch dabei, ne? Dass wir da Teilnehmer finden. Und dann haben wir die erste Gemeinschaftsstudie der Zulieferindustrie gemacht, war für mich wahnsinnig wichtig. Da waren, ich glaube, 18 Firmen dabei, Continental, Motometer fürs, damals war es noch VDO fürs Kombi-Instrument und Kirsten für die Schalter und also ein Haufen Firmen waren da drin, die alle ihre Produkte nun von mir gestaltet in einer Gemeinschaftsstudie zeigten. Mhm. Automotorsport hat da 3 Seiten drüber berichtet, war damals irre wichtig für mich, irre wichtig. Mhm. Ne? Und da haben wir da so ein Mock-up gebaut, das konnte man noch gar nicht mal richtig schieben, das Modell, sondern das war einfach eine Darstellung von mein Auto. Und jetzt war natürlich immer die Aufgabe, dass wir nichts machen oder nichts darstellen, was die Autoindustrie vielleicht machen könnte, denn davon lebt ja die Zulieferindustrie und die wollen sie ja nicht erzürnen, dass sie da irgendeine Idee abgreifen.
Ah, okay.
Und so habe ich mich da immer in verrückte Konzepte geflüchtet, wo ich dachte, na, das macht so keiner sonst. Und so war das mein Auto eigentlich ein Hochgolf. Wir haben den einfach 25 cm höher gebaut. und hatten dann ihren Platz drin.
Das war wann genau?
Das war 1987.
Kommt das so vor? Als hätte die Autoindustrie das dann doch immer wieder aufgegeben.
Ja, also das wurden dann ja später die Minivans eigentlich. Ja. Ne? Aber damals nicht, war auch auf der IAA, also jede Zeitung berichtete darüber, da gab es ja noch nicht so viele Studien. Ne?
Mhm. Und ich kann mich immer daran erinnern, in der Vorbereitung konnte ich mich damals an die Autozeitung erinnern, wo das abgebildet war. Wenn man das Auto sieht, also vielleicht müssen wir noch ein Foto davon, das stelle ich auf jeden Fall ins Internet.
Ja, das ist und also das war also das Erste. Da lernte ich auch, wie man Pressekonferenzen dann macht, aber ich war bei Buchmann in der guten Schule.
Da waren Sie das, denke ich. Ja.
Wusste ja, wie sowas geht und habe das auf meine eigene persönliche Note da noch reingebracht. Ne? Und die nächste Gemeinschaftsstudie war dann die Limousine 89. Das war ein viertüriges Coupé, hatte ich mir da ausgeguckt, nach dem Motto, naja, gab es ja mal von Rover vorher, macht ja kein Mensch, wir machen ein viertüriges Coupé. Und dass man oben besser reingucken kann, meinte der Herr Müller von Motometer, der ist von VDG zu Motometer gegangen, also hat mir Motometer-Kombi-Instrumente dann dargestellt da drin. Der meinte dann, ja, machen Sie doch ein Cabrio. Sag ja noch besser und dass man auch die Innereien sieht, weil die Problematik war natürlich, dass die Leichtmetallräder viermal am Auto sieht natürlich jeder, aber irgendwie eine kleine Innovation im Innenraum eben
bleibt immer im Verborgenen.
Da musste man irgendwie ja so einen Gleichklang dann eben auch herstellen. Das Ding konnte dann schon fahren, das hatte also einen Elektromotor, ein Höllengerät war das. Da hat man dann nochmal so wie an der Lenksäule was geändert, weil dieser Pierburg-Motor, der da gezeigt wurde, passte, war auch nur als Modell gebaut, passte da nicht rein und da haben wir ein Drittel mehr gehabt, was nun zur Folge hatte, wenn sie das Lenkrad so drehten, gingen die Vorderräder so, also genau andersrum.
Ach so.
Okay. Und war nur eine Panne, hat man nicht dran gedacht. Und jetzt musste das Ding ja gefilmt werden und ein Mitarbeiter von mir saß da drin und war hoch konzentriert und dass er da nicht falsch lenkt. Ne? Und dann konnte er auch nicht einfach anhalten. Da gab es hinten einen großen Hebel, da war so ein Gleichstrommotor drin, den musste man von außen umlegen. Das heißt, es musste dann einer hinterher rennen und das Ding ausstellen, sonst wäre er irgendwo gegen die Wand gekoffert. Also er ist da schweißgebadet ausgestiegen.
Das war von Serienreife noch ein bisschen entfernt.
Das war von Serienreife ein bisschen entfernt, könnte man aber sicherlich gut als Reaktionstest nehmen. Also das Ding fiel dann auch, war auch sehr verbreitet. Da hat dann die Welt am Sonntag und Autobild und so, die haben da alle drüber auch berichtet.
Hatte der dieses Lamellendach?
Das war der nächste. Das war dann der Familienspaß 91. Da waren wir wieder vor der Aufgabe.
So toller Name, Familienspaß 91.
Und da, also mein Auto, der Name kam von dem Klaus Müller von damals VDO. Der sagte, nennen Sie es doch einfach mein Auto. Mhm. Ne? Und damit war auch schon so eine richtige Namensgebungsrichtung irgendwie geprägt. Ne? Und dann kam eben der Familienspaß, weil da sollte also viel Platz auch drin sein. Und das war die Kreuzung aus einem Geländewagen und einem PKW, habe ich mir gedacht. Das macht ja nur auch keiner. Und dann haben wir das Ding gebaut und ein ganz bunter Vogel haben das da auf die Messe gestellt. Da kamen alle Leute vorbei, haben gesagt, was denn hier passiert? Also eine Kreuzung aus Geländewagen, PKW, wer braucht denn sowas? Ja. Also hat dann auch hinterher von den Firmen die ersten Jahre keiner gemietet. Erst so 4-5 Jahre später ging es los, dass der ausgeliehen wurde für interne Präsentationen der Zulieferer, die das also bezahlt haben. Ne? Und einige haben zu mir gesagt, auf dem Messestand von der Firma Borbe, da steht ein schönes Auto, da müssen Sie mal hingucken. Habe gesagt, dafür kriegen Sie auch einen Kaffee. Und haben die meisten zwar nicht verstanden, weil den hatten sie auch gemacht. Für Borbe gemacht. Weil das war natürlich so meine Linie, schöne weiche Kurven so und ein toller Auftrag. Also ein ganz toller Auftrag war das. Ne? Und ja, das war der Familienspaß. Der hatte eben dieses Lamellendach, was dann später sogar in der A-Klasse kam von Webasto.
Genau, ja.
Und da konnte man sich auch richtig austoben mit neuen Ideen. Also das hat schon ihren Spaß
das
gemacht.
Das ist ja irre. Da haben Sie ja eigentlich so Ihre eigene Lücke gefunden oder so ihre eigene.
Ja, das war ganz klasse auch für uns, weil diese Firmen sagten natürlich auch, nein, wir haben da noch ein Thema, das muss gestaltet werden und hier. Hm. und man brauchte überhaupt nicht mehr akquirieren. Das waren vor allem viele Firmen. Also viele Designstudios haben also einen großen Auftraggeber und zwei, drei kleine. Wenn der große mal nicht mehr kann, dann wird es schon ganz eng. Und sie fiel mal immer hier einer aus, da, und dann kam wieder einer zu, da brauchten die doch wieder was. Wir haben also wirklich immer zu tun gehabt.
Und wie viele Leuten haben Sie damals gearbeitet?
Wir waren immer ein kleiner Laden. Wir waren immer so 3, 4, 5, 6 Leutchen.
Oh. Haben Sie aber richtig Output gehabt, ne? Also das war schon zu Buchmann-Zeiten.
Ja, das ist ordentlich was gezeichnet. Ich habe als Kind gelernt, dass wir in kurzer Zeit ganz viel aus hinstellen müssen.
Da kann ich jetzt verstehen, dass Großkonzern nichts für Sie ist.
Aber es war auch teilweise wirklich lustig. Die Firma Continental kam. Für die hatten wir mal einen Showcar gebaut für die Automechaniker. Und zwar kam der Herr Fahrtmann zu mir. Der wirkte sehr, sehr, ja fast schon spießig, war aber ein ganz innovativer. Und der sagte, ja, wir wollen da den Conti Sport oder was das war präsentieren. Und wir denken uns, dass da irgendein Plexiglas-Auto ist, wo wir dann Motive mit Diaprojektoren drauf projizieren. Ne? Und soll aber nicht langweilig aussehen. Ne? Und dann habe ich dann richtig schönen Sportwagen gemacht, der die Scheiben schräg hatte. An der Seite waren so PU, aus PU modelliert Kotflügel dran. Aber es war eine Riesenfläche, die dann auch mit X, da waren, ich glaube, 24 Diaprojektoren unten. Das wurde irgendwo... In Bremen wurde das Ding dann aufgebaut und gesteuert mit denen. Und die waren Maratha beschichtet, diese Plexiglasscheiben. Dass man da besonders gut drauf projizieren konnte, kannte man vom Fernsehen, vom Wim Tölke her. Das war auch derselbe, der das gemacht hat, der Stechemesser. Der ist da, Nordenhardenberg war der. Naja, und dieses Ding stand auf der Automechaniker, sah wunderbar aus. Keine Sau hat es angeguckt. Denn nebenan war der erste Formel 1 Simulator, da ist natürlich alle hingeströmt.
Ja.
Wir standen dann beide so da und der Fahrtmann guckte, ich guckte und dann sagte er zu mir, mir gefällt es trotzdem. Hat er gesagt, und naja, war halt nur nicht so toll. Und dann hat man ein Vormodell gemacht, um das dem Herrn Fahrtmann zu zeigen, wie ich mir das so vorstelle. Und da war ich zu Hause, da war wohl ein Schuss in den Ofen, komm, schmeiß mal weg. Und wirklich einen Tag später ruft der Herr Fahrtmann an, Herr Pollmann, ich brauche dieses Modell, weil Kodak Worldwide, das ist dann irgendwo noch in Brasilien ausgestellt worden, hat das zur besten Präsentation ausgewählt und unser Vorstand will nun dieses Modell haben, wenn die Urkunde oder was überreicht wird. Dann mussten wir wirklich in einer Nacht wieder dieses Modell bauen, haben wir dann auch geschafft. Und dann bin ich am nächsten Morgen ins Auto und das Ding nach Hannover gebracht, ne? Weil ich habe mich jetzt nicht getraut, ihm zu sagen, dass ich das weggeschmissen habe.
Aufgrund der Erfolglosigkeit.
Ne? Und das war natürlich dann schon schön. Ja, drauf kam dann der CTS-Reifen. Und so ein Sicherheitsreifen war das damals. Stilistisch ganz furchtbar aus. Aber er wollte den gut präsentiert haben. Und zwar sagt er, wir bauen dann ein Modell, so ganz groß, 2,20 Meter Durchmesser. Und dann machen wir eben die Parameterscheibe und dann kommt wieder der Dia-Projekt und dann lassen wir von innen einen Film laufen, der das dann also erklärt, die ganzen Vorzüge. Soll aber nicht aussehen wie ein Erdbewegungsreifen, denken sich was aus. Dann haben wir gedacht, was machen wir denn da? Und dieser riesige Reifen ist natürlich, sieht sofort aus wie ein Erdbewegungsreifen von so irgendeinem Ding, was da bei Braunkohle rumfährt. Und dann haben wir da drüben eine Karosserie entworfen. Also angenommen, Sie nehmen jetzt ein Auto und gucken dieses Auto so an. Ja? Da ist ja vorne ganz groß und hinten wird es ganz klein.
Ja. Ja?
Und genau so haben wir dann so ein... Das lese ich jetzt auf. Genau so haben wir so ein Auto modelliert, erst in klein. Und der Hinterreifen war der Original-CTS-Reifen und vorne war dieses riesige Modellding da. Ne? Mhm. Dann haben wir das gebaut. Der Fahrtmann war ein sehr exakter, ist bei uns. Im alten Haus im Keller entstanden. Also wir haben auch Räumlichkeiten gehabt, also die waren minimalst. Mhm. Und wir hatten einen Praktikanten, den Lenz Leberkern, das ist übrigens der Typ, der heute bei Eurosport die Motorradrennen kommentiert.
Ja, okay.
Der machte Praktikum bei uns. Er war so ein ganz fröhlicher Typ. Wir waren ein irre fröhliches Team. Also wurde viel gelacht bei uns. Mhm. Ne? Ich habe dann aus PU schon die Blöcke da in Auftrag gegeben. Es wurde dann alles gemacht. Da sagt er so, du Gerd, ich habe das Ding mal 20 cm tiefer gebaut. Der Fahrtmann misst es nach. Bist du wahnsinnig? Ne? Und ich habe mir gedacht, da kommt jetzt an die Decke von dem Raum. Ich kann es ja gar nicht höher bauen. Ne? Und weil die Decke im Keller war so tief, wir konnten das gar nicht auf, das, auf die Höhe bauen, die ich eigentlich in meinem Proportionsmodell, in dem kleinen, das ist ein Argument. Und dann haben wir das Ding zum Lackierer gebracht, zur Firma Neufeld, auch ein irrer Vogel. Und der hatte eine neue Lackierkammer. Da haben wir das um so ein Stück, das tiefer gelegte Modell, dann gerade reingebracht in die Lackierkammer. Der hat sich erstmal Spaß gemacht und hat dann den Vertreter angerufen von der Lackierkammer. Sie haben mir doch gesagt, ihr könnt dann aus Reus und euch drin lackieren. Jetzt habe ich den Kotflügel, den habe ich kaum reingebracht. Ja, um Gottes Willen, da hat mir der was ganz Falsches geliefert. Der kam gleich im Auto angerauscht, ne, und wurde dann natürlich von dem ordentlich auf die Schiene. Ja, ich habe gesagt, der Kotflügel. Ne, dann wurde das Ding auf die Messe transportiert. Wir kommen zum Messestand von Conti, sagt der Fahrtmann zu mir, Sie, Herr Pollmann. Wir hätten eine komplett neue Statik machen müssen. Aus Kostengründen haben wir jetzt nicht die Aussparung in der Decke, sondern wir haben einen kompletten oberen Stock. Ich hoffe, wir kriegen da Ihr Modell runter. Um so ein Stück.
Ja, 2 Zentimeter quasi.
Wäre die Kellerdecke nicht zu tief gewesen, werden ja nur Probleme damit gehabt. Okay. Und dann hatten wir diesen Reifen modelliert und das Profil hat man in so eine Gussform gemacht und hat das immer draufgeklebt auf diese Reifen. Jetzt war der leider mit Kunstharzlack lackiert, der Basisreifen, und darauf hielt kein Kleber. Mhm. Und jetzt fiel jede Nacht irgendwelche Profilteile runter, obwohl sie genagelt hatten, es fiel immer was runter. Protektorablösung auf dem Messestand der Firma Conti geht natürlich gar nicht. Ne? So bin ich natürlich jeden Morgen dahin, habe mir die Schuhe ausgezogen, bin dahin, habe geguckt, ob alles fest ist und nochmal nachgedrückt und so weiter. Und die von Conti, die wussten das irgendwie. Jedenfalls komme ich zurück, Anzug, wie man damals auf der Messe eben erschien, und ich musste ja Gemeinschaftsstudie eben präsentieren. Ich gehe krabbel zurück, meine Schuhe weg. Das kannst du ja nicht ohne Schuhe auf dem Messestand. Geguckt, Schuhe weg, kein Mensch da, Schuhe weg. Ne? Ja, okay, dann bin ich halt barfuß zu meinem Messestand gegangen. Und stand ich da ohne, ja, du hast deine Schuhe, die sind weggeklaut worden. Wie kann man denn dir die Schuhe klauen? Ne? Und so weiter. Da kamen ja immer auf Abordnungen von den Firmen, wie ich jetzt da ohne Schuhe war. Ja, und dann kam jemand und brachte mir eine Tüte. Der Herr Fahrtmann hat für Sie noch ein Frühstück übrig gehabt. Ich nehme das in die Ecke, denke mal, das ist aber schwer. Und da war dann oben drauf ein Beutchen mit Honig, was ich gerne esse. Und unten drunter waren dann meine Schuhe.
Die haben Sie vergessen, da am Stand oder was?
Nee,
oder?
Die hatte ich auch, die haben sie mir geklaut da.
Ach so, tatsächlich.
Die sind hinter mir hergegangen, haben die Schuhe geklaut und sind schnell wieder weggegangen. Und naja, das waren so die Messeerlebnisse dann. Und für ThyssenKrupp haben wir dann auch noch gezeichnet, die Karosserie im Wandel der Zeit. Da mussten wir in einem Zeichen die sämtliche Modelle, ich glaube 120 Modelle zeichnen. Die wurden dann so auf Plexiplatten aufgeklebt und waren dann so ordentlich versetzt. Also so die IAA, das war immer ein Mordsstress, damit fertig zu werden. Die IAA selber ist auch ein Mordsstress, weil jeden Morgen um 7 am Messestand sein, alles sauber machen und abends mit einem der Kunden zum Essen gehen. Also das stimmt, man hat wochenlang, 3 Wochen lang nur.
Und die IAA 3 Wochen, ne?
Die ging damals praktisch 3 Wochen
drauf. Und sie haben natürlich jeden Zulieferer in ihren Autos vereint gehabt.
Genau, und die kamen auch alle. Und man musste natürlich auch mit jedem abends irgendwie mal weggehen. Und das war auch fröhlich, das war lustig. Ne? Und mir ist dann auch mit viel List und Tücke gelungen, die in unser Hotel zu bekommen, dass ich dann abends auch mal einen trinken konnte und vor allem dann auch gleich am Bett war. Ne? Ja, das gehörte so alles dazu. Damals war aber auch sehr, sehr fröhlich. Als nächstes kam dann Auto Lustig. Das war dann die nächste Studie, ein Stadtkonzeptfahrzeug. Mhm. Waren auch wieder so ein paar Ideen drin. Und was damals ganz wichtig war, ab der Limousine 89 habe ich gemerkt, es sind viele, die kannst du nicht alles erklären. Die IAA war damals irrevoll. Also,
das war cool.
Also sie brauchten damals, die letzten 10 Meter zu ihrem eigenen Auto brauchten sie 10 Minuten, so, bis man sich da durchgekämpft hatte. Das waren unglaubliche Menschenmassen. Ne? Und irgendwie habe ich gemerkt, Mensch, die checken das alle gar nicht, worum es da geht. Man muss irgendwie noch eine Institution haben, die da was erklärt, außer Mitarbeitern. Und dann haben wir so Videopräsentationsfilme gemacht mit Dagmar Berghoff.
Oh, okay.
Und zwar habe ich erst überlegt, Mensch, wen nimmt man denn da? Wen könnte man denn da nehmen? Und dann habe ich mit dem Blacky Fuchsberger abends irgendeine Talkshow gesehen und da war die Dagmar Berghoff.
Also für die jüngeren Zuhörer die erste deutsche Nachrichtensprecherin.
Richtig, genau. ich glaube, sie war nicht die erste, sondern sie war im ARD die erste.
Es gab okay, das kann sein. Die erste Tagesschau-Sprecherin.
Die erste Tagesschau-Sprecherin, ja, die ja irre bekannt war. Die hatte damals Bambi, die war bekannter als der Bundeskanzler. Mhm. Ne? Also den Namen kannte damals wirklich jeder. Ne? Und da habe ich gedacht, das passt. Das passt auch zu unseren Zulieferern. Denn von der sind die Leute gewöhnt, Tatsachen zu erfahren.
Ja, stimmt, ja.
Und dann haben wir das, damals erst wäre schwierig, an die ranzukommen. Die hatten, wir sind heute noch gut befreundet. Mhm. War kürzlich auch erst hier. Und die bekam damals 3 Wäschekörbe, Heiratsanträge, Liebesbriefe pro Tag.
Das bekam ein Wäschekörbe.
Das war unglaubliche Massen. Und in so eine Szene hinein muss ich nun an Dagmar Berghoff rankommen. Ne? Und dann hatte ich eine Cousine, die arbeitete beim NDR. Und die haben gesagt, du musst mir irgendwie helfen. Ja. Und dann hatte ich ein Telefon, da war die aber schon immer wieder durch. Und dann noch das Nächste und dann noch das Nächste und dann noch das Nächste. Und dann war es wirklich 4 Minuten vor 8, ich weiß es genau. Da hätte ich sie dann endlich am Telefon. Und sie sagte dann, war unheimlich freundlich, vom ersten Moment an, diese tolle Stimme kam auch am Telefon schon rüber, habe ich schon gewusst, das ist jetzt alles richtig, wenn das klappen würde. Ne? Die musst du überreden. Und dann sagte sie zu mir, ja, sie hat schon gehört, dass ich ihr da viel hinterher telefoniere. aber geben Sie mir doch mal Ihre Nummer. Ich rufe Sie dann nach der Tagesschau zurück, denn wir fangen hier sehr pünktlich an. Und das habe ich dann auch gemacht. Halbe Stunde später rief sie an und dann habe ich gar nicht gewusst, wie ist die denn so. Und dann haben wir uns in Hamburg getroffen, ich wie so ein Vertreter mit 4 Leitsordnern, um ihr zu erklären, was wir da alles so vorhaben. Und wir saßen da im Condi in Hamburg und so ein bisschen nach Mexi, sie hier, ich da. Und sie schenkte sich den Tee ein und da lief an der Kanne alles runter, Mordspfütze auf dem Tisch. Und da sie halt, ich schenke ihm mal ein, sonst die denken ja, sonst wir können gar nicht Tee richtig einschenken. Und sie guckt mich an, schob die ganze Tischdecke so ein Stück weiter, dass der Klecks bei mir war. Wir, sagte sie nur. Und da war schon das Eis gebrochen. Also das war ist eine ganz lustige, die auch immer gute Stimmung mitbringt, auch wie ein Schlot und eine nach der anderen. Und bei den Dreharbeiten, da haben wir dann abends auch richtig lustige Abende mit ihr dann immer gehabt. Da ist eine gute Freundschaft dann entstanden, auch als ihr Ehemann dann starb. Und so weiter. Also da konnte man ja auch ein bisschen einfach mal helfen und auch als Freund eben da zu sein. Also ganz, ganz feiner und toller Mensch, der auch überall immer allen hilft und vermittelt. Und also sehr, sehr beeindruckende Dame war die Dagmar Berghoff. Die hat auch viele andere Filme dann mit uns noch gemacht für Kunden und so weiter. Also es war schon ganz gut. Dann gab es nach dem Auto lustig, gab es einen gewissen Bruch, weil dann ging es nämlich los, dass die Autohersteller selber sehr viele Designstudien machten.
Also das war Anfang der 90er.
Das war dann so 93, also der Auto lustig war 93 und dann war es auch so, dass wir immer mehr für unsere Zulieferer arbeiten sollten, können, mussten. Und die haben dann auch nicht mehr so verstanden, so eine Autostudie für die IAA, das war ja immer so ein halbes Jahr Arbeit dran. Und die haben gesagt, aber so Präsentationen für die Autoindustrie sind eigentlich wichtiger für uns. Und können Sie das nicht ein bisschen reduzieren? Und dann haben wir dann einen Schwenk gemacht und haben nur noch sehr sportliche Autos gemacht mit deutlich weniger Zulieferern, aber waren immer noch weiter auf der IAA. Mhm. Bis 1997 waren wir da. Und dann ging es aber los, dass die Autoindustrie ihre Mitarbeiter gar nicht mehr zur Messe schickte. Die IAA hat damals schon angefangen, so besuchermäßig ordentlich zurückzugehen.
Ende der 90er, ja.
Das ging schon so 93, 95 ging das schon so los, dass da weniger kamen. Es ist auch schade, dass die sich jetzt irgendwie so verrannt hat. Ne? Ja. Auch idiotisch von der Autoindustrie da nicht hinzugehen, weil das ist eine Messe, da ging man früher hin, weil man wusste, da sehe ich alle Autos, da sind sie alle da. Das war für mich als Kind oder als Jugendlicher immer der Grund, da hinzugehen, weil da wirklich alles da steht. Und das ist leider jetzt irgendwie aufgegeben worden. Ne? Und bedauere ich sehr. Und Naja, und dann haben wir also kleinere Studien gemacht, sehr sportiv angehaucht, weil die mit weniger Aufwand zu bauen waren und haben eben auch mehr für die Zulieferer dann gearbeitet. Und dann ging es auch los, dass, wie gesagt, die Autohersteller die Mitarbeiter dort nicht mehr hinschickten, sondern kamen so mehr die Hausmessen kamen dann auf. Das heißt, lieber Zulieferer, hier hast du einen großen Raum, zeig auch mal auf, was du hast. Und ja, wenn wir lustig sind, kommen wir und gucken uns das an. Und dafür haben wir dann auch sehr viel gemacht. Und so ist es, sind noch ein paar andere Studien entstanden in der Zwischenzeit. Und die letzte war jetzt der Sportsfisch. Das ist eine Studie, die gemacht wurde. Da sind tatsächlich jetzt 4 Autos von gebaut worden.
Tatsächlich.
Eine für Automotive Lighting, ja, eine für Auto Kumpu, das war früher mal ThyssenKrupp Edelstahl GmbH, einen für Sekorit. Lauter so Autos, die Zulieferer eben bei den Hausmessen eben ausstellen. War nochmal ein richtiger Boom so die letzten Jahre. Ich habe ja mein Studio dann verkauft, bin aber ja weiter tätig als jemand, der Konzepte macht, der Design macht, der die Skizzen macht. Und sowas mache ich dann mit meinem alten Studio. Die sind jetzt zusammengeführt mit der Firma DMS in München. Das mache ich dann mit denen gemeinsam. Das ist irre praktisch, weil mein jahrelanger Assistent, Andi Junghans, der ist jetzt dort einer von den Leitern von diesen Studios und der weiß auch genau, was ich will. Ja. Und der macht mir heute noch Zeichnungen, weil ich so eine ganz spezielle CAD-Darstellung immer wünsche, die sehr nüchtern ist. Mhm. Und das ist der Einzige, der das eben so richtig kann. Ne? Und da sind die Verbindungen alle noch da. Ne? Mhm. Ja, und die wurden dann meistens eben dort umgesetzt. Die Karosserie wurde bei Miedl in der Nähe von Landau gebaut. Also ich habe da so ein Netzwerk, wer dann eben auch was machen kann, sodass ich eigentlich auch heute noch alles irgendwie so darstellen kann, was ich mir so einbilde. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja, so ist das mit den Zulieferern dann gelaufen. Und mein Leben ging ja auch immer parallel. Wir haben dann in Böhmfeld gebaut. Der Bürgermeister hat uns dann ein sehr, sehr schönes Grundstück zur Verfügung gestellt, was genau für uns passte. Mhm. Später dann in Geimersheim noch eine für unsere Verhältnisse sehr große Halle, die hatte 300 Quadratmeter. Viel Grundstück, viel Grün außenrum, aber das ist dann, wo ich Studio verkauft habe, konnte ich das gleich mitverkaufen. Da war das Ding auch der Ballast weg. Und ja, das ist jetzt so im Schnelldurchgang eigentlich so das, was ich so gemacht habe, was zurzeit mich sehr bewegt, ist, wir hatten zu diesen Gemeinschaftsstudien der Zulieferindustrie immer eine Tagungsreihe, die hieß Automobile Ideen. Mhm. Da haben wir uns immer ein, zweimal getroffen, da kamen dann alle Zulieferer, war auch ganz gut, da konnten sie sich untereinander kennenlernen, da sind sich auch viele betriebliche Freundschaften sind da auch entstanden. Und da hat man das Konzept vorgestellt, andere Ideen vorgestellt, geguckt, wo geht die Reise hin. Und das habe ich durchgeführt, bis heute machen wir das. Und jetzt haben wir das, nachdem ich hier oben im Norden bin, haben wir das mobile Ideen genannt, weil wir vielleicht auch mal was zum Verkehrssystemen sagen wollen oder auch mal für innerstädtische Systeme Idee, hole doch die Wuppertaler Schwebebahn, die neue, das ist ein richtiges Hightech-Teil, doch nach Hamburg und mache sie über die Ausfallstraßen und da brauchen wir nicht ewig in der Erde wühlen, bis da mal eine Verbindung wieder da ist. Und dass wir solche Ideen auch forcieren können. Und da haben wir jetzt eine virtuelle Automarke entwickelt, wo man also viele verschiedene Modelle, die wir für richtig erachten, eben hat, vom Kompaktwagen bis das, was da, und Kombi und Flachkombi und Hochkombi und dann eben auch die Oberklasse-Limousine. Und das wollen wir jetzt irgendwie sehr stark weiter forcieren, ideenmäßig. Das Ding heißt die Umweltoberklasse. Mhm. Und da ist nun halt die Idee, dass ich sage, naja, so ein Auto muss eigentlich aus Umweltgesichtspunkten eigentlich 30 Jahre halten.
Meinreden.
Aber 30 Jahre wird natürlich vieles alt. Denken Sie mal zurück, was war vor 30 Jahren in den Autos? Also deshalb eben auch ein extrem modularer Aufbau. Das heißt, Sie können dann nach 3 oder 4 Jahren sagen, ach ja, mein Armaturenbrett ist jetzt nicht mehr so alles up to date. Ich hole mir das Neue. Und da sind dann wieder OLED-Displays, wie jetzt bei der S-Klasse drin oder was. Da ist wieder der neue Status drin. Das ist natürlich eine Mordsherausforderung an die Autoindustrie, sowas logistisch zu handeln, auch von den Bauräumen. Heute geht man ja auch da so einen Zentimeter frei, da kommt das Steuergerät rein und so. Die Denke geht da natürlich nicht mehr. Es soll auch so sein, dass dort verschiedene Räume für Antrieb zur Verfügung gestellt werden. Und wenn der Antrieb sinnvollerweise vorne ist, dann ist halt voll vorne. Und wer sinnvollerweise hinten wäre, keine Ahnung, was wir 2035 für Antriebsformen haben, da kann der auch hinten sein. Das hinten hat kein Kofferraum, das Kofferraum halt vorne. Ne? Und dass man sowas so modular eben aufbaut, dass eben dieses Gerüst, diese Form, und die haben wir natürlich, haben wir jetzt auch gezeichnet, bewusst wieder in eine ganz andere Richtung gegangen, die man sich so vorstellt und als man sich es heute so vorstellt unter einem Oberklasse-Fahrzeug, dass man eben diese Module, das kann das Armaturenbrett sein, das kann der Scheinwerfer sein, das kann das Frontend sein, wenn sie einen Wasserstoffantrieb hatten, brauchen sie vorne viel Luft, bei E braucht vorne gar keine Luft, dass man vorne und hinten austauschen kann, dass man Sitze austauschen kann und. Die Autoindustrie wird sagen, naja, wir wollen doch komplette Autos verkaufen, aber wenn sie die Autohersteller mal fragen, was verdient ihr denn eigentlich, wenn einer kommt und sagt, ich kaufe mir eine E-Klasse oder ein Audi A4 und biete gar kein Extra rein. Da verdienen die fast gar nichts. Das ist eigentlich nur der Träger für die ganzen Zubehörteile. Der Securit oder der Webasto kriegen für ein Glasschiebedach, ich meine 90 Euro oder sowas, verkauft wird es für 1500. Ja. Der Borbeke für seine Aluräder 60 Euro, verkauft werden sie für, was weiß ich, 800, 900, ja. Ne? Und pro Rad. Ne? Mhm. Und das ist ja das Eigentliche, wo die Autoindustrie ihre Gewinne generiert. Mhm. Ne? Und ich könnte mir denken, wenn einer alle 4 Jahre kommt und kauft ein neues Armaturenbrett für vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro, je nach Fahrzeugklasse, dann sind ja da ähnliche Gewinnmargen drin und vielleicht verdienen sie mit dem System sogar mehr, als wenn sie jedes Mal noch das ganze Auto dazu
den grünen Daumen da drauf. Ne?
Und man hat den grünen Daumen da drauf und es ist alles natürlich wieder so eine Idee, wo man sagt, naja, wird es denn mal so kommen, aber ich fände es jetzt interessant und darum wollen wir das auch so, so darstellen. Und deshalb auch der Begriff Umweltoberklasse, der ist ein bisschen kürzer, auch ein bisschen höher, dass man das irgendwie, aber keine SUV-Höhe, ne? Und dass man so ein Konzept einfach mal vorstellt. Und wenn das Ganze, und das ist jetzt der absolute Overkill, wenn man das Ganze so aufbaut, dann könnte man ja auch sagen, dass der Automobilhersteller die Teile ganz eng verpackt zum Autohaus hinliefert und der steckt die nur noch zusammen. Mhm. Denn er muss ja eh später in der Lage sein, mal ein Modul auszutauschen.
Ja,
und dann hätte man diese ganzen Volumina, die man da durch die Gegend hat, auch weg. Ne? Also,
gute Idee. Welches Material ist Ihre Umweltoberklasse?
Da ist sehr viel Edelstahl drin. Mhm. Edelstahl ist nämlich ein Werkstoff, der immer so ein bisschen unterschätzt ist, der auch erst in den letzten Jahren so durchgepowert ist. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen. Der Outokumpu hat einen Tank entwickelt, der ist leichter als ein Kunststofftank und kann als tragendes Bauteil im Fahrzeug verbaut werden. Mhm. Ne? Und die haben also immer mehr Stähle entwickelt, die immer dünner sind, immer haltbarer sind und so sind auch viele Autos leichter geworden durch solche Dinge. Es ist nicht immer nur Aluminium oder Kohlefaser oder sonst was. Ist halt ein Materialmix. Ne? Ich stelle mir auch so vor, also ich bin ja nun, alte Schule, bin natürlich nun einer, ich habe gern zwei schöne Rundinstrumente, können gern am Display sein. Ich habe gern Schalter, so ein Drehdrück, damit komme ich gut klar. Aber neulich bin ich mal ein Audi A8 gefahren mit jemandem, dem wir immer sagen müssen, was der für mich jetzt einstellen muss.
Das ist Null-Touch, man muss immer lesen.
Man guckt ja ewig weg.
Ja.
Aber die junge Generation, die sieht es vielleicht anders, die kommt damit besser zurecht. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist, Fragezeichen.
Ich glaube, die brauchen die Sensorik, dass das Auto automatisch bremst, wenn man da nämlich sucht.
Richtig, ja.
Und man kann es ja gar nicht erfüllen.
Soll jetzt welche geben, wo eine haptische Rückmeldung da ist, aber mir ist einfach der Taster und der ist jetzt da und der haut mir nicht ab. Ist mir der lieber. Wir hatten mal für Motometer, das war so etwa 87, 88. Haben wir mal die selbst zusammenstellende Mittelkonsole gemacht. Da wurde sogar ein Funktionsmodell gebaut. Mhm. Und da konnten Sie also vorwählen, Radio, Kassette, was war noch irgendwas. Und dann gab es eine Gummilippe und dann kamen die entsprechenden Schalter, drückten sich mechanisch da durch. Und drunter war eine Beschriftungszeile, die dann die Taster dann immer beschriftete.
Okay.
Also war eigentlich auch der Versuch, das zu machen, was man heute mit dem Tablet macht. Aber schon damals habe ich gesagt, oh, das ist aber so im Praktischen, weiß nicht. Ne? Aber wir hatten die Idee mal so dargestellt, wurde auch groß der Autoindustrie gezeigt, die haben mal die Hände über Kopf zusammengeschlagen.
Und jetzt machen sie es.
Und jetzt machen sie es in Form von so einem Tablet halt. Ne? Mhm. Ja, auch wegen der Mechanik, das war natürlich irre.
Und das ist natürlich auch extrem billig heutzutage herzustellen,
das Tablet im
Vergleich zu Schalter.
Ja, das ist ja der große Vorteil eben davon. Aber ich glaube auch, dass die Autoindustrie heute ein Modell mit verschiedenen Armaturenbrettern anbieten können müsste. Das kann ja von mir aus in der S, in der E-Klasse dasselbe sein. Das ist ja nur minimale Unterschiede an der Seite von der Breite, könnte man irgendwie ja kaschieren, dass jemand, der also so eine Art Tesla-Design haben will, innen drin, dass der das bekommt. Oder so einer wie ich, der gern schnell fährt und da gar nicht lange irgendwo hingucken kann.
Der bekommt seine Schalter
und seinen Drehdrück von mir aus und hat hier dann wieder die Displays oder hier so ein Markus Klipkin, der wird natürlich klassische Rundinstrumente wollen, ja, dass man sowas alles eben machen kann. Ne? Was wir dann bei der Umweltoberklasse auch machen wollen, also wenn so ein Auto 30 Jahre lang lebt, dann muss es ja vom Design schon sehr, sehr anders sein. Mhm. Wenn man zum Beispiel den Citroën DS19, die Göttin, also so, das ist eins der wenigen Autos, die ich mir vorstellen könnte, die heute ein bisschen auf Vordermann gebracht, das könnten wir heute noch angucken. Es gibt so ein paar Würfe in der Automobilgeschichte, aber nur ganz wenige. Und ich weiß jetzt nicht, ob es mir gelingt, auch sowas zu machen. Und darum entwickeln wir jetzt mit Markiewicz gemeinsam, das ist ein Lackhersteller aus Hamburg, kennen Sie vielleicht, ein System, wie man diese Sicken, von denen wir früher sprachen, auflackieren kann. Das heißt, die sind gar nicht da, die sind nur virtuell dargestellt, aber jetzt nicht auf billig mit Folie, sondern richtig schön auflackiert. Die meinen, sie hätten eine Technik, womit das ginge, sodass sie ein Auto ganz individuell mit diesen Linien eben ausstatten können. Machen es natürlich nicht sie selber, sondern da gibt es Designer, die dann eben Vorschläge machen, die müssen ja auch beschäftigt werden. So wie die Autohäuser beschäftigt werden müssen, um das Ding zusammenzubauen. Die brauchen ja auch irgendwie Arbeit. Und da sagt natürlich jeder, ja, müssen wir uns mal in echt anschauen. Wir wollen jetzt, ich habe noch eine Karosse übrig von dem Sportfisch, da wollen wir das bei Markiewicz mal ausprobieren. Ich bin aber überzeugt davon, dass das geht.
Ganz sicher.
Genau dieselbe Diskussion hatten wir bei den Kombi-Instrumenten auch, wo alle sagten, naja, die Wertigkeit, die muss doch noch rüberkommen, das schaffen sie doch nur mit echten Ringen. Und der Betrachter will doch da nicht auf einen, wenn Klein Fritz hier so auf der Seite reinguckt, der will doch da nicht nur so eine doofe Fläche sehen, ne, und so weiter. Und wenn Sie heute schauen, die ganzen Display-Darstellungen.
Alles flach und alles
fotorealistisch ist das fast. Und so bin ich überzeugt davon, dass das auch geht. Und so kann man dann so ein Auto auch modernisieren, die Linien anpassen, wenn Sie vielleicht ein ganz anderes aussehendes Frontend dran haben. Von Anfang an Möglichkeiten mit auf den Weg gibt, wie man das auch stilistisch interessant halten. Also wie gesagt, man muss da Möglichkeiten bieten, wie man das Ding auch noch verändern kann. Man darf es nicht sagen, und so bleibt es jetzt die ganze Zeit, weil das ist zum Scheitern verurteilt. Bei 30 Jahren ändert sich der Zeitgeschmack einfach. Und so muss man die ganze Seitenwand eigentlich eher als eine Silhouette sehen, die man zur Verfügung stellt, wo man dann was drauf machen kann. Und aber man soll es ja erhalten. Aber
das ist mega interessant. Und ich meine, Sie sind ja prädestiniert dafür nach den ganzen Studien, die Sie da immer gebaut haben und wo Sie ja weit in die Zukunft reingegriffen haben. Also viertüriges Coupé, höher gesetzter Golf. Also das ist für mich irgendwie, sind das alles Autos, die ja ungefähr 15 Jahre später dann auch wirklich gekommen sind.
Ja, 10 Jahre zu früh ist halt auch unpünktlich.
Ist auch unpünktlich, ganz genau. Ja. Man darf immer nicht zu früh sein mit guten Ideen. Aber mir ist das neulich, und ich habe es in dem letzten Podcast gesagt, da habe ich durch Zufall eine aktuelle S-Klasse als Mietwagen bekommen. Und klar ist das faszinierend. Ne? So, aber da habe ich auch gedacht, mein lieber Mann, in 30 Jahren ist das auch teurer Elektroschrott. Weil ich glaube, in 30 Jahren ist es nicht nur, dass irgendwas altert oder so, sondern dass das einfach nicht mehr funktionsfähig erhalten werden kann. Diese ganze Sensorik, dieses alles, was da drin
steht. Ja, also diese Modulare, die also klassische Autos machen, die werden Motoren, wird für die nicht das Problem sein, oder Getriebe, für die wird das Problem sein, die ganze Elektronik. Aber ich glaube, da geht schon los, dass es jetzt Leute gibt. Also ich habe einen guten Freund,
die Steuergeräte nachbauen.
Der kann Steuergeräte nachbauen.
Ja, aber dann müssen sie auch die Autohersteller öffnen, weil der kann Steuergeräte nachbauen aus den vielleicht 90ern oder sowas, wo BMW 850, weil das auch ein Riesenproblem war. Aber jetzt ist es ja so, dass die Autohersteller alles absperren. Es gibt ja verschiedene Ebenen,
wo man also ich glaube schon, dass die Autohersteller, die sind ja unheimlich hinterher, ihr Heritage darzustellen. Früher war das ja, als ich Kind war, wenn man dann 2 Jahre alte Autos fuhr, das darf die aber keiner sehen hier drin. So,
Wer als Sohn vom Finanzvorstand von BMW aufwächst, der muss sagen, da ist nach 2 Monaten das Auto alt.
Und das hat sich, also bei uns im Dorf, da in Herrsching, da gab es eine Frau, die fuhr einen 300 SL, das den Roadster, ne? Parkte dann ein zum Einkaufen, bum, bum. Und die hatte nicht den Flair, dass sie ein ganz, das war 1968, nee, das war früher, das war 64, 65 so ungefähr.
Okay.
Und man hatte dort nicht den Eindruck, dass die ein ganz tolles Auto fuhr, sondern die hatte so den Flair nach den neuen 230 SL, den kann sie sich wohl nicht leisten. Ne? So empfand man damals einen Mercedes 300 SL. Ne? Ja. Das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Ne? Und wie das damals eben so gewesen ist. Ne? Mhm. Und auch ein alter Engländer, das war ja, was ist das für ein Auto? Ne? Also man wollte da immer ganz moderne Fahrzeuge eben haben. Das hat sich natürlich jetzt auch sehr geändert. Und auch die Autofirmen haben auf alte Autos ja gar keinen Wert gelegt. Also die alte Autos hat BMW grundsätzlich verschrottet. Ein paar ganz wenige wurden von irgendwelchen Leuten beim BMW gerettet und kamen dann in eine Sammlung. Ne? Und das hat sich heute ja ganz stark geändert. Die Autohersteller wissen, dass ihr Heritage bei fast allen Marken ja in den 60er Jahren kreiert wurde, BMW, neue Klasse. Audi, mein Vater ging dann zu Audi, musste immer so ein Audi 60 fahren. Ja, mein Gott, war das ein altes Auto. Audi hat erst dann später mit Pirjas Entwicklungschef dann wirklich mal den und Leiding und dem Professor Kraus, dem Entwicklungsleiter, der so von Mercedes ja übrig geblieben ist. Der war ja früher bei Mercedes, machte ja die Formel-1-Rennwagen 54, 55 und war aber charakterlich, glaube ich, ein relativ komplizierter Mensch. Und Audi gehörte ja mal 4 oder 5 Jahre lang Mercedes, wissen auch wenige. Und den haben sie dann einfach da gelassen. Und der fing dann an, mit dem Leiding eben diesen Audi 100, den allerersten zu entwickeln, der dann eigentlich die Basis für den ganzen VW-Konzern war. Also ich wage zu behaupten, wenn die zwei nicht in der stillen Kammer den Audi 100 entwickelt hätten, aus dem dann später dann der Audi 80 wurde und dann auch der, aus dem wurde dann ja der Passat mit anderen Frontscheinwerfern. Und weil der VW Käfer war am Ende und dieser EA irgendwas, den sie dann mit dem Heckmotor entwickeln, ist ja viel zu teuer gewesen.
Ja.
Also ich wage zu behaupten, wenn der Kraus und der Leiding nicht gemeinsam diesen Audi 100 entwickelt hätten, gäbe es heute den ganzen VW-Konzern nicht. Die wären einfach pleite gegangen. Ne? Weil VW, da war Käfer, da war nichts mehr, oder der Nasenbär, der 412 oder was, da war nichts mehr zu machen. Die anderen Automarken haben alle aufgeholt.
Ja.
Und so hat Audi dann eigentlich als letzter, Mercedes war ja schon immer ziemlich vorne dran. BMW kam erst, der 700er wird heute gefeiert, und aber es war kein Auto, was in die Zeit passte mit einem zweiten. Also meine Mutter hatte dann einen,
ne?
Den hat sie dann also gleich wieder abgegeben und sagte, das ist nicht mein Auto. Und hat ihren alten wieder geholt. Aber in den 60er Jahren haben die ganzen Firmen ihr Heritage eigentlich begründet, dann auch in den 70er Jahren noch verfestigt. Und heute ist Heritage für jede Automarke ein ganz wichtiger Punkt, den sie alle pflegen.
Davon lebe ich ja auch. Ne?
Also die und so werden sie irgendwann eines Tages auch sagen, so jetzt öffne mal, halte mal die Elektronik, dass ein paar pfiffige Ingenieure da unsere Autos eben am Laufen halten.
Ja, also ich hoffe es inständig. Also auch tatsächlich, kann man jetzt verlachen, dass ich das sage, auch aus Umweltgründen. Ne? Also mir blutet das Herz, finde ich, wenn Autos nach 8 Jahren ausrangiert werden, die ja eigentlich von der Basis gut sein können. Ja. Man weiß, man hat inzwischen Rost im Griff oder kann es im Griff haben. Die sind eigentlich so gut verarbeitet und man könnte Autos eigentlich so langlebig bauen, aber man kann es natürlich sehr genau inzwischen berechnen, dass diese
Obsoleszenz. Die Autoindustrie hat ja wirklich ganz Großartiges geleistet.
Ja.
Also den V8, den wir früher hatten, der brauchte auf 100 Kilometer über 30 Liter. Mhm. 33 Liter brauchte der.
Fantastisch.
Und so ein Auto braucht heute, also das ist schon eine ihre Ingenieure Leistung. Ja. Und ich, ja, ich finde es ganz bedauerlich, dass der Diesel da so, ja, das muss selbst gemacht, das ist so ein tolles Konzept. Mhm. Ja. Und wenn in Stuttgart Smog ist, dann müsste man sinnvollerweise die neuen Diesel rumfahren lassen, weil die reinigen ja die Luft.
Ja, ne? Schon, also, ja.
Ne? Und, aber das kommt natürlich bei den Leuten, die da auch dafür sein müssten, nun nicht so an. Ne? Und was auch passieren kann, das ist, dass man einfach, wenn es ganz doof läuft, in 20, 25 Jahren Verbrenner vielleicht sogar aus irgendwelchen Wahnsinnsmotiven verbietet. Mhm. Und da gibt es jetzt ja auch schon Firmen, die also wirklich auch sehr gekonnt die Fahrzeuge umrüsten, zum Beispiel auf Elektrobetrieb, die historischen. Das ist für viele in der hochhistorischen Welt heute ein Verbrechen sondersgleichen. Aber bevor die Dinger nur noch rumstehen, wäre das natürlich eine Möglichkeit. Und die machen das ja auch alle so, oder viele davon machen das ja so, dass das Getriebe noch erhalten bleibt. Das heißt, man könnte jederzeit auch wieder den Motor einbauen. Ne? Mhm. Und es ist ja auch so, das stelle ich leider fest, dass der Oldtimer heutzutage so ein bisschen auch beim breiten Publikum in Verruf kommt. Also früher, wenn man Ausfahrten gemacht hat, toll und so weiter. Ja. Heute mehrt sich das schon, dass Stinker, hau ab und so weiter, ja, dass sowas eben kommt. Und mein Gott, da muss man jetzt auch sehen, da verbietet man einem Familienvater, der einen Euro 5 Diesel gekauft hat, sagt so, jetzt habe ich was für die Familie, jetzt habe ich was für die Zukunft getan, damit kann ich zur Arbeit fahren, da können wir in Urlaub fahren. Dem sagt man, nee, das Ding musst du dir wieder geben, Wertverlust hast du 50% und kauf da bitte einen neuen. Ne? Ja. Und dann auf der anderen Seite sind dann die Oldtimer in den Städten drin und man riecht die ja auch. Also ich finde es ja toll, wie sie riechen, ich aber auch, nicht, ja, nicht klar, alle. Ne? Das ist schon ein bisschen so gefährlich, oder? Alles so. Ja. Ne? Und das ist auch mit einer Absicht der mobilen Ideen, dass man also auch versucht, ein paar Leitplanken gedanklicher Art zu entwickeln, die auch Vorgaben für die Politik sind. Denn da wird ja auch viel Quatsch gemacht. Also die Frau Merkel, ich bin ja damals, die ich ja für eine sehr, sehr gute Bundeskanzlerin halte, aber als die sagte, wir haben dann und dann 1 Million Elektroautos, da kann man mit Grundrechnungsart multiplizieren in dem Fall, rauskriegen, dass es nie der Fall sein wird. Mhm. Und so sollen die mobilen Ideen auch Konzepte entwickeln, wo auch die Lobby frei sind und dass man vielleicht auch mal der Politik so ein bisschen Hilfestellung da geben
die sie dringend kann, nötig ist.
Dass man einfach Leute sammelt, die topfit sind. Ja. Ich meine, es gibt ja viele 60- bis 70-Jährige, die sind sowas von topfit, ja, geistig und wissen genau, was entwickelt werden muss. Und dann noch ein paar Junge dazu, vielleicht auch Studenten, sind bei uns bei den mobilen Ideen, sind auch Studenten dabei. Ja. Also die Absicht der mobilen Ideen ist die, dass man, also das Arbeitsleben hat ja so eine Spanne von, naja, man ist ein guter Ingenieur fertig mit 28, 29 und geht dann mit 60 in Rente. Das ist so ein Ding. Und das wollen wir erweitern. Wir wollen die davor, die Studierenden dabei haben, also so ab 18 und dann rauf bis 70, 75, dass man einfach diejenigen, die da was beitragen zum Auto, die Schere weiter aufmachen. Das ist so ein Zentralmotiv der mobilen Ideen. Ne? Ja. Aber mein, das ist halt mein altes Problem. Ich weiß alles, nur keiner hört auf mich. Aber habe ich gelernt, mit umzugehen.
Ja, aber das ist, ja, das, was Sie sagen, das Problem ist, sind diese ganzen Lobbyverbände und die stehen halt auch bei den Politikern Schlange und man weiß eigentlich, finde ich, immer gar nicht so richtig, was stimmt denn jetzt eigentlich? Wie sauber ist ein Elektroauto heutzutage? Ja. Wie viel von einer Batterie wird recycelt? Ich mache ja auch oft was mit dem Professor Fritz Indra.
Ja.
Ein großer Verfechter des Verbrennungsmotors. Und natürlich, also ich selten ernte ich wirklich Shitstorms und so würde ich es jetzt auch noch nie nennen, aber da kriege ich wirklich Hassmails auf meinen YouTube-Filmen mit dem. Weil ich jetzt auch nicht so der große Freund vom Elektroauto bin, aber ich bin jetzt selber kein Wissenschaftler und ich glaube kaum einer, der irgendwas kommentiert, ist Wissenschaftler. Und dann sagen die einen, ja, so und so viel CO2 geht da raus, also null CO2, glaube ich, ist es gar nicht, das wissen wir alle, so wie es momentan eingepreist wird, wie viel von der Batterie wird dann recycelt oder muss man sie überhaupt nach 8 Jahren recyceln und was kostet dann eine Ersatzbatterie? Das sind so viele ungeklärte Fragen und ich bilde mir ja immer ein, Also Fakt ist ja, dass eine Batterie, wenn man sie austauscht, kostet ungefähr 50% vom Wagenwert oder 40% vielleicht. Oder das ist mal eine Zahl, die mir immer so in die Hand gegeben wurde. Und da bilde ich mir ein, dass der Familienvater, der sagt, oh Mensch, jetzt muss ich mal ein Auto, wie viel Geld habe ich? Ich kaufe mir ein gebrauchtes E-Auto. Wenn dann morgen der komplette Motor, Getriebe und Antriebsstrang und Fahrwerk
ausgetauscht wird. Der von Elektroauto.
Ist null. Aber damit ist es Schrott. Damit
wird es wahnsinnig wenig sein.
Ja, ja. Und damit, aber damit ist es ja Müll.
Und das ist ja bei vielen Berechnungen gewesen, dass sie sagen, wenn ich nach 5 Jahren mir ein neues Auto hole, das ist so etwa so mein Duktus.
Genau.
Dann rechnet man ja mit, das sagen wir mal, ja, bei mir sind extrem viele Kilometer dann drauf, aber dass so ein Viertel oder ein Drittel da noch überbleibt, was ich dann in den nächsten wieder hineinstecken kann. Also nur mal der Durchschnittsbürger rechnet vielleicht nach 3 Jahren, dass er so in etwa die Hälfte wenigstens noch hat.
Ja.
Und das wird ja auch vollkommen neu sich zurecht.
Und dann ist nämlich dieses Gefühl. Die staatliche Unterstützung, die man jetzt kriegt,
für die ist eigentlich nur dafür,
ist der Wertverlust, der nachher fehlt. Ne? Und das kriegt aber dann nur der Erstkäufer, der Zweitkäufer steht dann da und muss seinen Akku irgendwann austauschen. Aber ich weiß, dass für diesen Satz werde ich jetzt auch schon wieder 10.000 Mails bekommen, was ich doch für ein Depp bin, weil ich von nichts eine Ahnung habe und dass man Akkus danach unten im Keller im Haus betreiben kann und dann als Solarpanel Zwischenspeicher nutzen kann.
Oder was mir ein Bekannter sagte, der in München arbeitet. Ja, da wo er jetzt sein Firmengebäude hat, haben die halt unten Parkplätze in der Tiefgarage. Elektroautos dürfen da nicht mehr rein.
Und dürfen nicht mehr rein?
Die dürfen nicht mehr in die Tiefgarage rein. Das ist da verboten.
Aus Angst vor Feuer.
Aus Angst vor Feuer.
Wie damals die Gasautos.
Ja, ne? Also das ist natürlich auch etwas, ne? Was ein bisschen schwierig ist, ne? Für das Elektroauto. Motorsport ist ja auch noch, vielleicht abschließend, Motorsport ist auch noch ein Thema, wo man von den mobilen Ideen Konzepte entwickeln wollen. Also da ist ja diese alte FIA-Klassifizierung, Gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die ist eigentlich top in Ordnung. Die war früher, die gab es in den 60er Jahren schon, ist ja irgendwie mal leicht modifiziert worden, aber im Prinzip ist die in Ordnung. Nur man muss irgendwie auch gucken, dass man den Einstieg in den Motorsport billiger gestaltet. Also so ein Formel-3-Rennwagen kostet, was weiß ich, 150.000 Euro, wenn es überhaupt reicht, oder ein Formel 4. Ja. Also das, sowas muss gehen für, wie früher in England.
80.000, 60.000.
Ne? Nee, 20.000. Also ja. das geht. Das geht.
Sollte Kartsport, allerdings
sind die auch wieder 300.000. Ja, ne? Und wenn man da, der Bobsport hat es ja mal gemacht, die haben ja irgendwann... Wir sollten mal einen Bob gestalten, so ganz modernen. Und das haben wir dann gemacht und war fertig. Und da war es auch schon wieder umsonst. Weil dann hat die Bob-Vereinigung hat ganz klare Regeln aufgestellt, dass also ein Bob nach wie vor mit Seilen gesteuert werden muss, dass es Kufen haben muss und. Hat also alle Innovationen da brutal rausgenommen. Und seitdem ging der Bobsport durch die Decke, weil es zählte die Leistung, was einer schieben konnte, wie gut einer fahren konnte.
Das ist interessant,
ja. Und nicht wie und viele technische Features. Also wenn ich heute Formel 1, ich gucke es mir natürlich immer an. Aber wenn man dann sieht, das muss auch da und hier und da, das sind so viele Faktoren.
Und wenn ein minimaler Splitter abbricht vom Spoiler, verlieren die gleich Zehntel und sind nicht mehr...
Ja, da verlieren sie manchmal überraschend wenig. Da denken wir so, was soll das Ganze eigentlich, ne? Und wenn ich dann denke, so, wo ich das erste Mal bei der Formel 1 war, die Teams, das waren 4, 5 Leute, die da dabei waren. Ne? Das war aber alles. Ne? Und die schraubten da in dunklen Höhlen und waren fröhlich drauf. Ne?
Toll,
und heute ein Hightech und wie viele 100 Leute da rumschwirren, kann man alles gar nicht mehr bezahlen. DTM leidet ja auch ganz stark unter diesem Effekt. Und vielleicht muss man aber ganz brutal vorgehen und sagen, dass Motorsport nicht mehr von Autofirmen betrieben werden darf. Weil die machen alles kaputt.
Ne? Gerhard Berger will ja davon so ein bisschen abgehen mit seiner
DTM. Ja, ne? Also denken Sie nur an Can-Am, ne? Was eine super Serie in Amerika früher. Und dann kam Porsche, hat mehr kann man gut verkaufen. Und die haben das innerhalb von 2 Jahren, haben die das platt gemacht, gibt es nicht mehr.
Ne? Wie alles DTM, die Ur-DTM.
Die Ur-DTM,
als der Opel kam mit dem oder die ITC.
Dass man so eben einfach sagen muss, es kann Rennwagenfirmen geben, die können sowas bauen, so wie was weiß ich, halt Lola, Lotus früher oder auch die ganzen italienischen und Techno oder was da alles eben gab. Ne? Und dass man da einfach Zulassungskriterien eben erfüllen muss, wo sichergestellt wird, dass nicht irgendwo mit irrsinnig viel Hightech was gemacht wurde, wo man per se schon im Vorteil ist, egal, wie man gut fahren können die alle, ja. Aber es können halt einige immer ein bisschen besser fahren, sodass man das Fahren als solches wieder mehr in den Vordergrund rückt, dass man mit einem Reifensatz kann man eigentlich ein Jahr durchfahren. Ne? Mhm. Das müssen nicht jedes Rennen gewechselt werden und weggeschmissen werden.
Man muss halt haushalten lernen. Ne?
Er muss haushalten und die Autos wiegen ja kaum was, wenn sie leicht sind. Und wir wissen ja selber von unseren Straßenautos, wie lange die Reifen halten. Warum nicht in der Einstiegsklasse solche Basics, die Formula E macht das ja so ein bisschen, warum nicht solche Basics mal mit hineinbringen, sodass sich jeder Motorsport auch leisten könnte. Denn so ist es nur, wenn jemand einen Sponsor, eine reiche Familie im Hintergrund hat, kannst du ja Motorsport heute
machen. Das ist heutzutage das Problem. Ne?
Und das müssen wir mal ganz brutal runterschrauben. Ja. Ne? Form 1 kann man so lassen, ein bisschen kompliziert in der Technik, okay, aber das ist der Umwelt ja auch oder dem Umweltgedanken ja geschuldet. Mhm. Aber die ganzen Klassen drunter, Formel 2 kann man auch so lassen, Gott sei Dank heißt der jetzt wieder Formel 2 und dass da mal ein Systemgedanke eben reinkommt. Formel 3 deutlich weniger und Formel 4 darf nicht mehr als 20.000, 30.000 Euro kosten.
Ja, wie die Formel V früher. Ne?
Wie die Formel V früher, genau. Ja. Ja. Das sah optisch ja fürchterlich aus. Und,
aber muss tierisch lustig gewesen sein.
Da war was los. Ja, da war was
los. Jeder große Fahrer ist tausend wachsen.
Ja.
Und vielleicht nach den Klassen, was ich auch immer so raushöre, dass man mit sehr wenig Abstimmungsmöglichkeiten extrem viel erreichen kann. Und man lernt halt diese ganzen Basics. Ein bisschen Luftdruck hinten mehr, ein bisschen, wie gesagt, Spursturz, Federhärten,
alte Schule, Dämpfer. Wie man es in den 60er Jahren machte, da konnte man genau das verstellen.
Und nicht stundenlang Aero, wo man zwei Ingenieure braucht, die da alles durchkalkulieren, sondern man muss halt, der Fahrer muss das ja spüren und die Basics lernen. Und der Zuschauer hat was davon, weil er sieht, wenn der Fahrer komplett daneben liegt, dann muss das nachher
mit Fahrer. Und es muss auch gar nicht alles immer so irre schnell sein. Ne? Motor sehe ich auch bei den historischen Veranstaltungen. Das kann auf engeren Kursen gefahren werden, wo das Tempo nicht so hoch ist. Und Flugplatzkurse, ja. Aber Dung ist auch eine Herausforderung. Und, aber das kann ja sehr eng. Es gibt ja so einige Kurse, die auch relativ eng sind. Mhm. Da kann man Formel 4, will heißen großes Go-Kart, wunderbar könnte man das fahren. Und dann könnte man auch sagen, ja, du musst so ein Gestell unten haben, das und das ist gegeben, das musst du kaufen. Und du kannst aber oben deine eigene Karosse drüber machen. Dann darf das Auto natürlich nicht so schnell sein, nicht, dass es aerodynamisch gefährlich wird. Mhm. Aber dass man so eine Art Identifikation hat, dass man auch ein bunteres Bild hat, dass sie nicht alle gleich aussehen. Wenn sie heute hergehen, machen die Formelrennwagen, lackieren sie alle grau. Man findet ja keinen Unterschied, das ist halt nur noch die Lackierung.
Kann sie keiner absetzen. Ne?
Kann sie keiner absetzen.
Weiß nicht, die Zukunft wird es zeigen.
Ja.
Wir müssen aber noch über eine Sache tatsächlich reden. Das ist ja das Tolle, sie bauen nicht nur diese ganzen Prototypen, sondern sie sorgen auch dafür, dass die noch gegeneinander fahren.
Also gegeneinander ist nicht, sondern miteinander.
Miteinander,
ja, genau. Proto-Champ Series. Ja. Also ich habe diese komischen Kisten da auch gebaut und dann standen sie halt rum. Und dann haben wir gedacht, ja, wie machen wir das denn? Und man hat ja auch so Freunde und so weiter. Und dann haben sie, wisst ihr was, jetzt gründen wir die Proto-Champ Series. Das war 2007. Und treffen uns 4-5 Mal im Jahr auf irgendwelchen Strecken. Wir waren also tolle Strecken, interessante Strecken, kleine Strecken, also Flugplatz Öna zum Beispiel, südlich von Berlin, ist eigentlich ein Viereck. Wir waren aber auch in Zandvoort, wir waren in Großdölln, tolle Strecke. Und wir waren in Anklam, das ist wieder Flugplatzstrecke, in Küritz immer gewesen. Und die Idee davon ist die, dass alle miteinander eben fahren können. Und da ist also dabei vom Fiat 500 Abarth, dann meine komischen Autos und bis rauf zum 9 Liter Can-Am fährt da alles mit. Natürlich, wenn wir im Pferdsfeld sind, ist eine sehr schnelle Strecke, da ist natürlich das Gewicht mehr bei den Prototypen. Und Putlos, hier um die Ecke, ein Truppenübungsplatz, wo wir eine 16 Kilometer lange Strecke haben.
Okay.
Da sind es natürlich eher Autos, so, die mehr Straßencharakter haben. Die habe ich auch leistungsmäßig so ein bisschen begrenzt, weil da ist halt Straße, ein Stein und ein Baum. Und also von der Sicherheit her muss man da schon sagen, hat Landstraßencharakter. Hin und wieder geschmückt mit einem Schlagloch. Und so ist die Proto-Champ Series eigentlich entstanden. Und da sind ein Haufen gute Freunde. Das war für mich persönlich immer ganz nett, weil da sind sehr viele historische Fahrzeuge dabei. Und dass man einerseits da das Alte hat und beruflich mussten wir immer ganz in die Neuzeit denken. Das war so eine immer da ist immer so eine ganz gute Balance. Mhm. Ne? Und das Entscheidende ist aber, dass da sehr viele Freundschaften eben entstanden sind. Jeder kennt jeden und das ist der beste Garant, dass der eine dem anderen nicht ins Auto fährt.
Das stimmt, ja.
Und schön, wir sind auch manchmal, ich mache das, geht ja auf Einladung. Und aber nicht deshalb, dass man eben irgendwie da komisch elitär ist, sondern man hat manchmal Leute, die sind total nett und da siehst du die im Auto und die haben drei Messer zwischen den Zähnen. Und damit wird es dann auch sehr gefährlich, vor allem wenn unterschiedlichste Autos da sind, ne? Dann wird es auch sehr gefährlich. Und da gibt es eine richtige Meisterschaft. Wir fahren da auf Gleichmäßigkeit. Und gibt jeder seine Vorgabegeschwindigkeit, die wird irgendwann einmal gestoppt und das ist dann seine Vorgabegeschwindigkeit, da wird es mit anderen Zeiten verglichen. Und wer da am nächsten dran ist, der die geringste Differenz hat, ist der erste, zweite, dritte und so weiter. Und die Stoppung, das macht meine alte Dame aus dem Büro, die Sonja Springer, und die hat dann zwei Stoppuhren und stoppt mal den oder mal den oder mal den, also jetzt nicht mit Zeitschranke und so Zeug, okay, was alles Geld kostet.
Ja.
Kommt natürlich schon hin und wieder mal einer und sagt, ja du, ich habe da aber schon eine andere Zeit gestoppt. Sag, ja, das ist nicht interessant. Ist ja nicht interessant die Zeit, die du fährst, sondern interessant ist die Zeit, die Sonja stoppt. Und dann ist da der Dampf auch raus. Ne? Und dann Leute, die sich mal diesen Kriterien unterwerfen, die sind auch, sagen wir mal, menschlich eben auch wertvoll. Und das ist das Schöne, dass da ist wirklich vom sehr Wohlhabenden bis auch zum einfachen Schrauber, da ist alles dabei und sie merken keinen Unterschied. Sie können auf den Veranstaltungen nicht sagen, das ist der Millionär und das ist der, der kleine Schrauber im Autohaus oder was. Die sind alle eins und das ist der Punkt, der mir da wahnsinnig wichtig ist dabei.
Aber es geht nicht nur um Prototypen, also diese rollenden Prototypen.
Nee, da sind natürlich Prototypen dabei und die Autos müssen mindestens 30 Jahre alt sein oder eine Konstruktion sein, die optisch und technisch zurückgerichtet ist, nicht in die Zukunft. Also keine modernen Fahrwerke mit irgendwelchen elektronischen Kontrolldingern da drin, sondern halt so, dass sie vom Charakter alle ähnlich sind. Also man kann zum Beispiel, wenn Sie heute einen Morgen kaufen, können Sie morgen bei uns da mitfahren.
So, okay, das ist, ja, klar. Ne?
Klar, ja. Aber man kann es nicht mit einem neuen Ferrari da mitfahren. Das dieses Kriterium haben wir dann schon. Ne? Und sind eben auch Prototypen dabei, die es halt nur einmal gibt. Also ganz tolle Autos dabei. Der Günther Stellwagen hat einen Costinatan. Das ist ein Prototyp aus den späten 60er Jahren. Sieht aus wie ein Chevron oder wie sie damals alle halt aussahen. Hatte den 2 Liter Ford BDA Motor drin, also richtig Feuer. Aber ein Chassis aus Holz. Okay. Nicht wie morgen, okay, wo nur auf ein Stahlchassis eins draufgesetzt und lauter verleimte, ganz dünne Holzplatten. Ein irres Auto. Und das sind natürlich irre wertvoll, diese Autos. Und das ist auch einer, der will jetzt nicht da den Fiat-Riesen Sturzbügel reinbauen, der ins Auto gar nicht mehr reinpasst. Mhm. Und der will auch mit seinem Sturzhelm fahren, der nicht so groß ist, sondern der halt so groß ist, wie er damals war. Mhm. Und bei uns kann er da eben mitfahren, ohne ein Risiko einzugehen, weil ich dann gucke, dass die Gruppierung auch so ist, dass da Gleichgesinnte miteinander fahren. Und wir sind ja immer so um die 25 Leute und das haben den ganzen Tag irgendwo eine Piste und da kriegt man das alles sortiert. Oder auch wie Harry Schmidt ist, der Sohn von Harry Reid, der letztes Jahr leider verstorben ist, der so in der Supersports Can-Am-Szene fuhr. Und sein Sohn fährt jetzt diesen McLaren M8. Der ist bei uns die ersten Male gefahren und da habe ich eben gesagt, pass auf, Harry Junior fährt jetzt dieses Auto das erste Mal. Jetzt sperren wir mal eine Viertelstunde die Strecke, dass der einfach mal weiß, wie so ein Auto überhaupt da tut und macht und funktioniert. Ne? Und das sind halt Dinge, die bei uns dann, und der sagt, hey, ja toll, nee, super, dass der das fährt. Und war dann auch so, der fuhr in Anklam hinter mir her, guck in den Rückspiegel, war er weg, kam er gerade wieder 50 Meter aus dem Gras hergefahren. Ja, er hat sich auf den Startmarkierungen da gedreht. Das war so nicht gewusst, dass das so geht. Ne? Und dass man eben sowas dann da auch mal so die ersten Gehversuche eben machen kann.
Ja, okay.
Ne?
Mit was fahren Sie da?
Dann ja, mit meinem Zeug halt.
Ne? Mit meinen Prototypen
auch. Meinen Prototypen, ja, ja. Die sind so nach und nach alle so, dass sie so eine Veranstaltung gut aushalten. Sie haben ja meistens einfache Motoren drin. Mhm. Und der Aufbau, ja, der klappert manchmal ein bisschen, aber das ist ja bei Rennwagen so üblich. Ne? Mhm. Zwei sind ja hier, kann ich Ihnen auch noch zeigen. Und Dafür war die Serie eigentlich mal von mir aus gedacht, dass ich meine eigenen Autos auch mal irgendwo fahren kann, weil viele haben ja keine, also nur eine oder zwei, die eine Straßenzulassung haben, der Rest geht das ja gar nicht. Mhm. Und so hat sich das für mich zumindest schon gelohnt, dass es die Porto Champs Series gibt.
Auf jeden Fall kaputt fahren darf man daran nichts, davon gehe ich aus, dass
es Einzelteile
sind.
Ja, das kommt schon mal vor, aber da muss man etwas reparieren. Ja. Das
schrauben Sie selber?
Ein bisschen. Also okay. so die Reparaturen an der Außenhaut, da kann ich mitmachen. Mhm. Von Fahrwerk, Motor und so, ist es gut, wenn ich die Hände davon lasse. Und okay. Das Leute machen lasse, die das eben verstehen. Ne?
Toll.
Ja.
Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und zwar die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto oder auf welcher Strecke würden Sie die verfahren?
Ich glaube, ich würde von mir den Bluefish oder den Classic Fish nehmen und würde die auch relativ zügig auf einer einfachen Strecke oder auf einer guten Strecke, wie zum Beispiel Pferdsfeld oder auch wie Großdölln, würde ich die relativ schnell verfahren, bevor vielleicht auch das verboten wird.
Was sind da für Motoren drin? Was ist da?
Der eine hat einen Opel 2,2 Liter Vierventiler drin, so mit 160 PS ungefähr vom Irmscher. Und der andere, da ist ein Ford Pinto Motor drin, der so ein bisschen verändert wurde. Also die haben alle gar nicht so viel PS, alle so zwischen 140 und 180 liegen da die PS, wiegen aber nur 700 Kilo. Und das ist das, was ich gerade noch in der Lage bin zu fahren. Mhm. Ich bin auch mal ganz leistungsstarkes Auto gefahren, habe ich gemerkt, oh, das beherrschst du gar nicht mehr. Aber die Dinger beherrsche ich. Ich weiß auch, was wo wie klappert, dass es normal ist. Und wenn es anders klappert, weiß ich, das ist jetzt nicht normal, weil ich ja die gebaut habe. Ne? Habe da also auch zu der Konstruktion dann eine gewisse Beziehung. Und sie haben alle vor allem einfache Technik. Weil wenn mich eins rasend machen würde, man kommt zu einer Strecke, hat ein tolles Auto, fährt drei Runden und sagt, nun ist was kaputt. Mhm. Also das wäre einfach, da würde ich verrückt werden. Aber vielen geht das ja so mit den alten Autos. Das ist ja sehr oft der Fall, dass die, weil sie eben kaum fahren oder kaum gefahren werden können wegen Krach, dass es dann genauso läuft. Dann können sie mal fahren und da ist wieder was kaputt. Mhm. Mhm. Und das ist also bei meinen Autos nicht der Fall. Die klappern geplant.
Gerd Pollmann, vielen Dank.
Sehr gerne.
So, das war Gerd Pollmann und Fotos zu seinen eben erwähnten Studien, den Papiermodellen aus seiner Jugend und auch einige Designskizzen zu den mobilen Ideen, an denen er aktuell arbeitet und über die wir gesprochen haben, findet ihr auf meiner Facebook-Seite. Eine interessante Geschichte, an der übrigens auch mein früherer Gast Markus Klipkin mitarbeitet. Solltet ihr den Podcast noch nicht gehört haben, unbedingt nachholen. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.